Du, Andi,
Ja, Thorsten.
wie fandest du eigentlich das Spiel am Wochenende?
Ja, also ich hatte mir schon ein bisschen mehr davon erhofft, war ja auch echt taktisch geprägt, viele Defensivaktionen und irgendwie, ja, ich weiß nicht, so mit dem Unentschieden dann zum Ende hin, irgendwie, da wäre mehr drin gewesen.
Aber die Verlängerung, da ging es dann rund und dann der Touchdown kurz vor Schluss, da zeigt sich einfach große Spieler in großen Spielen. Dass sie da einfach sich zeigen müssen.
Reden wir nicht über das Spiel der Fortuna gegen Elversberg, hatte ich gedacht.
Nein, den Super Bowl natürlich. Taylor Swift hat ja den Super Bowl gewonnen.
Ach, es ist heute die große Super Bowl-Folge. Ja, jetzt bin ich vollkommen unvorbereitet, ganz anders als sonst. Naja, egal, lass uns einfach starten.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Ja, hallo, liebe Närrinnen und Narren da draußen, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer julte alte Thorsten. Und mit mir bei dieser besonderen Folge von Jebrabbel Rotwiss ist niemand Geringeres, sondern reinlasse. Als der allseits Bekannte, der Jeck vom Dienst. Sag mal, wer bist du?
Ja, Leute, hier ist er, der Andi. Mensch, toll, es ist Karneval. Hello,
Ja,
hello, es ist Rosenmontag, obwohl mein Gefühl eher ist so ein bisschen wie Aschermittwoch, sowohl vom Sportlichen als auch vom Gesundheitlichen. Falls ich heute nicht wie gewohnt glockenklar, leicht erotisch, aber
Wie
immer
manche
gut
Leute
klinge.
sagen, wie manche
Manche
Leute
Leute
sagen.
behaupten das, aber
Ja.
immer gut klinge, wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, du hättest vor allem eine Hörbuchstimme und meine wäre auch podcast-tauglich. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt.
Und Andi ist
Also,
auch gut.
Andi ist auch da. Andi
Andi bemüht
spricht
sich
auch.
auch jederzeit,
Andi
stets.
versucht auch zu sprechen. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen stimmlich. Ich habe einen warmen Erkältungstee und Nasenspray hier bei mir stehen und ich werde versuchen, aber gewohnt pointiert hier für euch da zu sein. Und ja, es wird bestimmt eine super Folge. Achso,
Bestimmt.
es ist Folge 27 und diese Folge widme ich Jörg Bach.
Wegen seiner Rückennummer?
Thorsten, du bist sehr, sehr gut. Nicht
Also,
schlecht.
das ist natürlich, solche Themen
Nicht
sind ja.
schlecht, nicht schlecht. Also damit ist das
Ich mein,
Mysterium, was ich jetzt über mehrere Folgen aufbauen wollte, um halt in der nächsten Folge es einem anderen Spieler zu widmen, schon nach 3 Sekunden aufgeflogen.
ah, du hättest letzte Folge hättest du Richard Cyron, glaube ich, widmen
Ja,
können.
es ist mir aber irgendwie erst jetzt aufgefallen. Also ich hatte jetzt gestern die Idee und habe gedacht, ach, guck mal, vielleicht können wir das ja machen. Also ich
Oh,
sag mal
nächste
so.
Woche und es passt so schön mit Karlsruhe. Das ist natürlich die Rufen-Hennings-Folge.
Ja, natürlich,
Gegen
natürlich, aber.
ausgerechnet seinen Ex-Clubs. Ja, jetzt nehmen wir natürlich da was vorweg, aber eine
Ja,
schöne
egal.
Idee,
Ich mache das
Andi.
jetzt bis Folge 49, weil höher sind die Rückennummern nicht, die Fortuna genutzt hat. Und in der 50. großen Jubiläumsfolge, da feiern wir dann mit allen Spielern, die wir erwähnt haben.
Richtig, so wird's gemacht. So sie dennoch leben, werden wir das tun. Ja, Super Bowl hast du dann vermutlich nicht geguckt, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja einige Super Bowl-Fans hier bei unserem Podcast. Da haben wir ja schon auch Feedback bekommen zu gerade dem Thema Sweet
Sweet
Caroline.
Caroline.
Ich wollte gerade Sweet Candoline, so eine Mischung aus Sweet Gwendoline von den Ärzten und Sweet Caroline eben von
Ooh,
der,
sweet, sweet
wer ist das?
Caroline.
Hammers
Whoa,
Houseband?
whoa, whoa.
Ja.
Ja, im Original ist das ja irgendwer anders. Da hatten wir ja schon
Ja,
mal drüber
ist ja immer
gesprochen,
so.
über diesen musikalischen Ballast.
Also hast du nicht verfolgt, wie Taylor Swift den Super Bowl gewonnen
Nein,
hat?
tatsächlich nicht. Ich habe lieber geschlafen, was auch mit meiner Angeschlagenheit zu tun hatte. Ich habe bis irgendwie kurz nach 11 oder sowas. Ich habe Wer stiehlt mir die Show gesehen? Das ist tatsächlich ein Guilty Pleasure von mir. Das ist eine sehr gute Show, die
Das
ich
eine
gerne.
Guilty Pleasure, was du an deutschen Trash-Formaten hast, lieber Andi,
Ja,
gell?
Wer stiehlt mir die Show ist ja tatsächlich kein Trash-Format. Das ist ja
Ja, okay.
eine wirklich recht unterhaltsame Quiz-Sendung, bei der ich dann auch gerne miträtsele. Und dann habe ich kurz überlegt und habe dann gesehen, was, die pfeifen erst um 12:30 an? Nee, da geht der Papa mal ins Bett. Also ich habe heute Morgen dann nachgelesen, wie es so gelaufen ist, aber vielleicht möchtest du das in unnachahmlicher Manier kurz und knapp zusammenfassen.
Woran hattet ihr gelegen, liebe
Der Super Bowl Edition.
49ers? Warum habt ihr nicht gepackt? Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, defensiv geprägte Partie. Das passt es eigentlich sehr schön auf unser Elversberg-Ding. Darum, haha, unser lustiger Einstiegsgag. Und es war ein bisschen phasenweise hier und da mal Pleiten, Pech und Pannen. Insbesondere Kansas hatte doch, also für ihren, es gab letztendlich in der Partie nur 3 Touchdowns und Kansas hatte schon sehr viel Glück, denn dem voraus ging im Prinzip ein Fumble, also da wurde die Bille einmal fallen gelassen, kurz an der eigenen Endzone von den 49ers und das führte dazu, dass sie im Prinzip so fast diesen Touchdown geschenkt bekommen haben. Ansonsten hatten die 49ers das defensiv nämlich relativ gut im Griff und es waren dann auch nicht viele Punkte, ne? Also nach Ende der regulären Spielzeit stand 16-16, meine ich. Das ist, oder 19-19, ist auch egal, kann ja jeder nachlesen. Naja, und aber in der Verlängerung, da war es aus meiner Sicht Patrick Mahomes, der Star Quarterback der Kansas City Chiefs.
Ist das der aussieht wie Kermit der Frosch?
Also grün ist er nicht.
Ich hab nur ein Meme gesehen, dass man irgendwie I cannot unsee it und dann war da irgendwie Mahomes Trikot mit einem Kermit der Frosch Gesicht.
Würde ich jetzt nicht sagen, aber okay.
Okay.
Mag jetzt vielleicht jeder anders sehen. Und er hat erst mit einem wirklich sehr erfolgreichen Run, was ja Quarterbacks nicht so häufig machen, wenn sie einfach selber mal mit der Pille losrennen, hat er erst im Prinzip wirklich etliche Yards geschafft, kurz vor Schluss der Verlängerung oder beziehungsweise nicht vor, ja doch, war kurz vor Schluss der Verlängerung. Und dann haben sie wirklich vor der Endzone mit nahezu der letzten Möglichkeit einen, wirklich nur mit einem leichten 5-Yard-Pass in die Endzone den Touchdown geholt. Und dann konnte San Francisco nicht mehr reagieren. Dann war es vorbei. Ja, ansonsten natürlich, wir haben es im englischen Original, also oder im amerikanischen Original geguckt.
Und mit oh, that's rubbish.
All den schönen Trailern und Werbespots, die es so gibt. Mein persönliches Highlight, wenn die Leute googeln wollen, empfehle ich den Dunkin' Donuts Werbespot mit Ben Affleck und J-Lo. Den fand ich recht spaßig.
Ja, dankeschön. Was war dein Lieblingssnack des gestrigen Abends? Was gab es zu snacken? Gab es ein Snack-Stadium?
Was ich gesehen habe im TV, ich habe gesehen, nee,
was
dass
du, was
Pizza
du selber gegessen hast.
Nein, ich habe ja schon eine Liste für meinen Spoiler New York Urlaub jetzt Ende März gemacht. Pizza hat jetzt irgendwie so eine Pizza mit so einer Honey Barbecue Soße drauf. Das klingt ziemlich interessant. Wir hatten Nachos, aber wir waren sehr sponsorengerecht. Wir hatten Dorito Nachos, die auch sehr präsent bei den Werbespots waren. Naja, und ansonsten, es war wirklich ein Taylor Swift-Event, ne? Also im Prinzip jedes Mal, wenn ihr Lover, der gute Kelsey oder halt ein wichtiger Punkt für die Kansas City Chiefs eingefangen wurden, dann konntest du aber sicher gehen, dass sie zu sehen waren. Und,
also sie wurde ausgebuht, habe ich irgendwo gelesen.
Das habe ich so gar nicht mitbekommen, habe ich auch gelesen. Okay. Keine Ahnung. War natürlich, also die Halbzeitshow ist ja nicht so meine Musik und so, Usher fand
aber
ich.
Passt ja, Usher Mittwoch ist ja auch immer.
Ja, ja, sehr schön. Fand ich jetzt persönlich auch, ist nicht mein Ding. Das ist auch für mich immer, wenn ich Super Bowl gucke und ich bin da, Leute, ihr hört es wahrscheinlich, die Experten hören es auch schon raus, ich bin da wirklich nicht vom Fach. Ich bin da Eventi, was das Ganze betrifft. Kein Swifty, aber Eventi. Und da muss ich dann doch sagen, die Halbzeitshow ist für mich immer der härteste Teil. Das ist immer mein tiefer Punkt. Die muss ich irgendwie überstehen. Wenn ich da einpenne, dann ist es vorbei. Wir haben es gestern in der Gruppe geguckt mit ein paar Leuten. Da ist es dann leichter. Aber das ist auch, wenn ich zu Hause geguckt habe, immer so mein toter Punkt dann meistens gewesen. Denn egal, wer da auftritt, sind jetzt nicht meine Künstler. Und ich finde, Gesinge, Getanze, das ist jetzt nicht meine Welt. Meine Welt sind andere Dinge.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die extra für dich jetzt die Kastelruther Spatzen oder Helene Fischer da einfliegen würden, ne?
Ja, oder Rammstein, meine Lieblingsband, ne?
Ja, zum Beispiel. Ja, wobei, das könnte ich mir vielleicht sogar noch am ehesten vorstellen.
Nein, das könnte ich
mir... In Amerika relativ bekannt.
Ja, das
bekannt
ist richtig, aber ich glaube nicht, dass sie dafür in Frage kommen. Naja, sei es drum, bevor das hier wirklich zum Footballcast ausartet, kommen wir doch zu den Geschehnissen rund um unsere Lieblingsfortuna, die einzig wahre nämlich. Und da gab es, bevor wir zum Spiel kommen, natürlich eine alles entscheidende Auslosung. Andi,
Ja, die ist super gelaufen.
Ja, also, wir halten's mit Daniel Thunen. Das hat er sehr schön kommentiert bei seinem Auftritt im ZDF Sportstudio. Ja. Unser Wunschlos, es ist geglückt. Auswärts bei Bayer 04 Leverkusen, dem ungeschlagenen und auch an diesem Wochenende nochmal bestätigten Tabellenführer der Bundesliga. Ne, herzlichen Dank, Bela Reti.
Ja, das wird sehr schön und einfach. Ich habe diese Auslosung interessanterweise im Auto geguckt, während ich im Abfahrtsstau von der Turbinenhalle in Oberhausen stand. An dieser Stelle viele Grüße an Jan Baumberg, der gleich in der Hörerpost noch vorkommen soll. Und außerdem, das habe ich bei Insta gesehen, auch auf diesem Konzert war. Ich weiß nicht, wer mal in der Turbinenhalle in Oberhausen war, es ist eine Katastrophe von der Abfahrt her. Es gibt irgendwie eine Straße, über die man dann links abbiegen muss, dann so eine Ampel, die keine Linksabbiegerampel hat. Und dann braucht man mal eine Stunde, um vom Parkplatz in Richtung Autobahn wieder abzufahren. Und da habe ich dann diese Auslosung gesehen und meine Frau hat sich etwas gewundert, warum ich auf einmal angefangen habe zu fluchen und mich extrem aufzuregen. Ja, es war das tolle Los.
Die Königspilsener Arena, oder?
Nee, das ist aber tatsächlich dort in der Nähe. Und da war dann, ich glaube, in der anderen, wobei die heißt auch mittlerweile schon wieder anders.
Mag sein. Und welches Konzert war das?
Bei mir, Olli Schulz.
Ach so, siehst du, das hast du nicht gesagt. Das wollen doch unsere Leute wissen.
Das habe ich gesagt. Ja.
Bitte, wir spulen an dieser Stelle nochmal zurück.
Olli Schulz Konzert in Oberhausen in der Turbinenhalle. Ja, siehst du, habe ich gesagt. So. Hm. Deswegen war ich da ein bisschen unglücklich, aber ich habe natürlich dann, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, am nächsten Morgen sofort meine diversen Kontakte, naja, es ist eine Person, die ich im Leverkusener Umfeld kenne, habe ich direkt erstmal angeschrieben und gesagt, wir bräuchten da wohl zwei Tickets für dieses ominöse Halbfinalspiel, das dürfte doch kein Problem sein bei dieser Riesenarena, die es in Leverkusen gibt. Mal sehen, ob das was wird. Ich habe da zurzeit für diverse Spiele ein paar Anfragen laufen. Mal gucken, ob das soweit dann klappt. Ja.
Ist natürlich, weiß ich jetzt nicht, ob das bei Leverkusen selbst jetzt so das Euphoriespiel ist. Also ist ja jetzt, also würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht als imaginärer Leverkusen-Fan eine ziemlich langweilige Partie. Also
aber es ist halt schon ein Halbfinale, insofern ist es ja schon irgendwie, hat es ja unabhängig vom langweiligen Gegner Fortuna Düsseldorf ja schon irgendwie eine gewisse Relevanz.
Naja gut, aber unter der Woche in den Osterferien, wo die Leute ja vielleicht
Werksferien, dass die Leute
genau das Werk länger raus dürfen. Das Werk arbeitet, die Tabletten werden produziert. Nein, die machen ja auch inzwischen andere Dinge, ne? Hier so Crop Science und sowas. Monsanto? Vergessen.
Peinlich. Ja, keine Ahnung, die machen auf jeden Fall dieses Glyphosat, ist von denen.
Ja, klar.
Ja.
Und viele andere Dinge. Da muss man mal gucken. Also 2., 3. April sind die Halbfinalspiele. Ich habe auch das Spiel am Samstag geguckt, Leverkusen gegen Bayern München. Und ich muss sagen, ach du liebe Zeit, also in dieser aktuellen Konstellation, sagen wir mal Fortuna mit der Form von gerade, mit den zur Verfügung stehenden Spielern von gerade und Leverkusen im Gegenzug damit.
Also man könnte freundlich sagen, wir gehen dann nicht unbedingt als Favorit ins Spiel.
Ja, also realistisch betrachtet haben wir da keine Chance. Wir gehören zu den großen Optimisten hier, aber es wäre ein kleines Fußballwunder, wenn wir da bestehen würden. Es gibt Leute, die das schon für ein Fußballwunder hielten, dass man den ach so unbesiegbaren FC St. Pauli im Elfmeterschießen besiegt. Bei dem Spiel habe ich ganz klar gesagt, die sind uns sportlich nicht um solche Welten voraus, dass man da so chancenlos hingeht. Da bin ich mit einem gesunden Optimismus auch hingegangen. Ne? Klar wusste ich, das wird schwer, aber da habe ich mir schon was ausgerechnet. In der Partie, da muss echt viel zusammenkommen. Ne? Und das ist natürlich schade, wenn man sieht, dass die anderen beiden Gegner oder die potenziellen anderen drei Gegner, weil ja das Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Mönchengladbach sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist letzte Woche, dass wäre alles mögliche, also realistisch machbar gewesen.
Etwas besser machbar gewesen.
Da hätte es nicht unbedingt eines hier schon. Und das, also ne, jetzt ist so ein Spieler, der wie Boniface zum Beispiel gerade noch verletzt, der wird aber im April wieder dabei sein. Natürlich bei uns auch gewisse Leute hoffentlich, aber wie wir die Fortuna kennen, fallen dann wieder andere aus. Ja, da brauchen wir, glaube ich, jetzt niemanden in die Tasche lügen, aber, es ist natürlich noch nicht gespielt und wie in jedem Fußballspiel, man hat das ja auch gesehen bei Saarbrücken gegen Bayern München, wo der Sport, sagen wir mal, die sportliche Leistungsfähigkeit sicherlich noch weiter auseinander lag. Es ist eben nicht unmöglich und mit der Erwartungshaltung, dass es also alles andere als ein Ausscheiden eine absolute Wahnsinnsüberraschung für ganz Fußball-Deutschland wäre, ist natürlich psychologisch auch eine gute Position, um so eine Partie zumindest reinzugehen.
Ja, man hat nichts zu verlieren.
Absolut, überhaupt nichts. Und selbst eine 0-5-Klatsche, es wäre wirklich drissegal. Von daher, deshalb.
Insofern.
Ist da sicherlich nicht alles verloren, aber naja, Euphorie kommt dabei natürlich nicht auf. Und man muss ja auch sagen, während halt Saarbrücken von den Bayern sicherlich ein bisschen unterschätzt wurde, in einem DFB-Pokal-Halbfinale unterschätzt du den Zweitligisten leider nicht. Nee, also da eher so eine Konstellation, vielleicht irgendwie früher Platzverweis, unglücklich für Leverkusen, ne? Dass sie so lange in Unterzahl sind, wir gehen auch noch in Führung. Also wenn so ein Spiel kriegt, ja manchmal eine absolute Eigendynamik.
Ja, rote Karte für den Torhüter, Elfmeter in der 17. Minute. So,
Und wir sehen schon eigentlich, in welchem Hoffnungsprinzip wir uns hier da bereits bewegen. Ich fand sehr schön. Und da gehen jetzt Grüße raus nach Twitter oder X an den Twitter-Account Wo sind sie jetzt? Betrieben von Thorsten Schaar, dem nicht nur ehemaligen Freunde-Redakteur, sondern noch viel wichtiger ehemaligen Redakteur der Comeback und der Nimmich Volley, den beiden großartigen Fortuna-Fanzines aus den 90er Jahren. Die Älteren unter euch, also Leute wie ich, werden sich dran erinnern. Da hat er quasi seine ersten journalistischen Schritte begangen und er betreibt jetzt den Account Wo sind sie jetzt? Auf Twitter. Kann ich sehr empfehlen. Ne? Ist manchmal sehr interessant und auch immer mit ein bisschen Augenzwinkern. Ne? Und der hat ChatGPT befragt, welche Möglichkeiten Fortuna hätte, um das Pokalhalbfinale bei Bayer Leverkusen zu gewinnen. Und da kamen dann ganz gute Sachen raus. Ich warte mal mit der letzten, die ich am besten finde, bis zum Schluss. Hier ein paar schöne Antworten. Ein unerwarteter Schneesturm verzögert das Spiel und bringt Leverkusen aus dem Rhythmus, während Düsseldorf sich darauf vorbereitet hat.
Ah ja, selbstverständlich.
Schnee im April, also vielleicht eine Möglichkeit. Leverkusens Torhüter verletzt sich beim Aufwärmen und ein Jugendtorwart muss einspringen, der von den Düsseldorfer Stürmern überrascht wird. Auch gut. Ein mysteriöser Energieausfall im Stadion führt zu einer längeren Spielunterbrechung, die den Leverkusenern den psychologischen Vorteil nimmt. Welchen psychologischen Vorteil?
Also das mit diesem mysteriösen Ausfall, ja, da sollten wir doch mal drüber sprechen, Thorsten.
So, und jetzt kommen die zwei Besten. Ein Streik der Platzwarte führt zu einem ungewöhnlich holprigen Spielfeld, auf dem Leverkusens Ballbesitz beeinträchtigt wird, während Düsseldorf besser darauf vorbereitet ist. Es klingt alles so ein bisschen wie beim Anstoß 2 Textmodus oder Zufallsereignis.
Ja, wir müssen uns vor allem auf sehr viele Unwägbarkeiten vorbereiten. Ja.
Also bei Anstoß 2, da gab es ja auch, ihr Spieler Ruven Hennings wurde von Außerirdischen entführt und steht eben im nächsten Spiel gegen Karlsruhe leider nicht zur Verfügung. es geht so in diese Richtung, das gefällt mir. So, und meine persönliche Beste natürlich auch wegen unserer beliebten Rubrik. Leverkusens Coach erleidet eine Lebensmittelvergiftung durch eine verdorbene Currywurst und kann nicht am Spiel teilnehmen, was zu einer chaotischen taktischen Unordnung führt. Also, ich hoffe, dass eine dieser Wahrscheinlichkeiten, nochmal Grüße an Thorsten Schaar, sehr schön, eine dieser Wahrscheinlichkeiten eintritt und dann können wir doch alle hoffnungsvoll sein, dass wir eben doch vielleicht da eine Chance haben. Ansonsten, ja. Weil das ja dann im Zusammenhang steht, Daniel Thun im aktuellen Sportstudio im ZDF live um 23 Uhr.
Extrem sympathisch.
Natürlich, ne? Wie er immer ist. Hat sich gut geschlagen. Die Rheinische Post hat den einen Treffer an der Torwand als Teilerfolg des Tages und der Samstag war sicherlich kein erfolgreicher thematisiert. Ich glaube, Jenny Costa war es. Ja, Das ist für mein Leistungsdenken zu wenig. Ein Treffer an der Torwand. Gleich den ersten, ne? Hat er souverän unten rechts eingesetzt.
Das habe ich tatsächlich nicht mehr sehen können, weil da musste ich Auto fahren.
Ja, das sei dir gegönnt. Sie haben auch gefühlt Bela Reti ein bisschen zu viel zu Wort kommen lassen und Daniel Thune ein bisschen zu wenig. Wobei es dann ja doch, also ich dachte erst, dass sie überhaupt kein Segment mit Daniel Thune machen. Und dann kam es aber dann später nach der Auslosung und den, als dann die Zweitligaspielberichte kamen, dann war es ja doch an Bord. Und ich fand den Einsatz wichtig, weil ja in der letzten Zeit hier im Boulevard, also wirklich ausschließlich im Boulevard, ja auch das Thema aufkam, wenn Fortuna nicht aufsteigt, dann sind sie alle weg, ne? Dann schmeißt Alofs hin, dann hat der Jobst keinen Bock mehr auf Fortuna für alle und Daniel Thune, der ist dann auch weg.
Ja, der geht wieder zurück zum HSV.
Genau.
Schöne Grüße an Tim Walter von dieser Stelle. Wir wissen, dass du uns hörst und liebst, so wie wir dich lieben und hören.
Ja, das ist bitter für ihn. Nein, ich wollte damit nur sagen, da hat er ein bisschen, er hat, wie ich finde, glaubhaft die Aussage nochmal rausgelassen, dass er maximal zufrieden ist, wo er gerade ist, in Düsseldorf und mit der Situation. Und ich finde auch, Daniel Thune ist hier bei uns gerade genau richtig aufgehoben. Wir kommen ja gleich noch zum Spiel. Ich habe gehört, also ich habe es nicht selber ernsthaft vernommen, weil ich, keine Ahnung, so Instagram oder Facebook-Kommentare unter irgendwelchen Spielergebnissen dann eher nicht lese, dass es absolut kompetente Menschen da draußen gibt, die jetzt auch langsam mal über den Trainer diskutieren wollen. Jetzt,
ja, selbstverständlich.
Wo wir ja 4 Spiele nach Rückrundenbeginn nicht gewonnen haben. Das scheint mir die richtige Kompetenz an dieser Stelle, über Daniel Thune zu diskutieren. Das ist natürlich absurder Quatsch. Aber zum Sportlichen kommen wir natürlich noch. Da gibt es sicherlich trotz allem einige Dinge zu sagen. Und den sportlichen ersten Block können wir noch abschließen mit einer eher schlechten Nachricht. Mal wieder eine Verletzung. Bunky hat sich, Daniel Bunk, im Spiel der Zweiten bei der Spielvereinigung Felbert 5:0 Kantersieg. Es läuft langsam richtig gut wieder bei der Zweiten, jetzt wo Jens Langeke seit einigen Monaten übernommen hat. Hat er sich schwerer verletzt. Man Verdacht auf Schultereckgelenkssprengung, gell?
Oder Schlüsselbeinbruch, das ist
egal was.
Zumindest in den letzten Berichten, die ich dazu gelesen habe, war das noch nicht ganz geklärt. Aber es bedeutet auf jeden Fall so oder so eine längere Ausfallzeit. Glücklicherweise war Daniel Bunk ja jetzt nicht als Stammspieler für die erste Mannschaft fest eingeplant, aber natürlich fällt damit auch wieder eine der Optionen weg, die man dann im Zweifelsfall hätte ziehen können, wenn denn diese Verletzungsmisere in der ersten Mannschaft weiter anhält.
Ja, und das, man muss dann natürlich schon sagen, dass er zuletzt aber etwas näher rangerückt war, zum Beispiel in Magdeburg, der Liga im letzten Spiel vor Weihnachten auch eingewechselt wurde.
Ja.
Und Daniel Thune hatte auch sowas irgendwann mal im Trainingslager gesagt, dass Daniel Bunk nochmal einen Schritt gemacht hätte und näher ranrückt. Also ist jetzt klar, dass wir ihn jetzt nicht für die Rückrunde hier irgendwie als Stammspieler auf dem Zettel gehabt hätten, aber da er ja auch in der Vergangenheit und auch schon in der Hinrunde mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist das für ihn natürlich echt ein bitterer Rückschlag, muss man leider sagen. Schauen wir aber nach vorne, beziehungsweise nein, wir schauen nochmal zurück in den Sack, in den Postsack.
Ja, der Postsack war wieder prall gefüllt. Es gab 3 Zuschriften, beziehungsweise 3 Themen.
Das darfst du doch nicht sagen.
Es gab ich wollte es ja gerade korrigieren. Es gab 3 Themen, die ich mir inhaltlich aus der mannigfachen Zuschriftensammlung rausgezogen habe. Zum einen haben wir eben erwähnten Jan Baumberg, der nicht nur Olli Schulz-Fan ist, sondern offenbar auch Fan der Toten Hosen. Die Toten Hosen, sagt man ja. Er hat uns
willst,
und insbesondere
willst du
mich...
Willst du nicht einfach nur Jan nennen? Ich weiß nicht, mit dem Baumberg dahinter ist wahrscheinlich...
Also das ist sein Insta-Handle. Das
er heißt auch so. Na gut, dann...
Ich glaube, er kommt aus Baumberg.
Ah, ja, genau. Dann nennen wir ihn doch Jan aus Baumberg.
Ja, also Jan aus Baumberg hat uns und damit insbesondere mich darauf hingewiesen, dass der Text dieser Mini-Choreo, die wir in Paderborn gesehen haben, aus dem Song Ballast der Republik von Die Toten Hosen ist. Das war mir nicht bekannt. Ich bin
peinlich.
mit dem neueren Werk, wobei ich glaube, die Ballast der Republik ist jetzt auch schon 15 Jahre alt oder sowas.
Also die neueren, im Rahmen
der
neue, Band.
Also alles, was nach der Kauf mich kam, ne? Das ist nicht neuer. Mehr so meine Welt. Insofern vielen Dank für diese Information. Ebenfalls zum Paderborn-Spiel habe ich mich mit unseren Freunden vom Padercast ausgetauscht, hatte dort mal angemerkt, Mensch, die Fortuna hat jetzt schon sich extra 4 Tore einschenken lassen. Wo war denn die groß angekündigte Lightshow? Und ja, die Information ist, die Paderborner Fanszene hat diese Lichtshow extrem kritisiert und hat so sinngemäß gesagt, naja, wenn ihr das einmal macht, dann wird halt der Support eingestellt, solange bis ihr das nicht mehr macht.
Böse Zungen sagen, dass das ja gar kein Unterschied wäre.
Ja, aber das, wir sind ja keine bösen Zungen, wir sind ja auf der hellen Seite der Macht. Und dann noch ein drittes Thema. Patrick P. aus E. hat mir geschrieben und sagte...
Schrieb dir eine M?
Schrieb mir eine W A. Ah,
eine W.
Eine W schrieb er mir.
Über sein S.
Und sagte mir, dass der Royal Smoky Burger ja wohl der beste Burger sei, den McDonald's in den letzten Jahren herausgebracht hat.
Absolut,
habe.
Patrick, ich bin an Bord. Ich habe ihn schon seit letzter Woche nochmal gegessen. Ich finde ihn richtig geil. Bin ich an Bord. Ich habe auch den anderen mittlerweile probiert. Ja, ich war letzte Woche 2-mal bei McDonald's. Ich finde, also den anderen finde ich, diesen Barbecue-Gedönsrad, ja, den kann man vergessen, der ist langweilig. Da passiert nichts Aufregendes. Dann isst man lieber ein McRib, wenn man Bock auf Barbecue hat. Aber der Smoky ist ein richtiger 10 out of 10. So sieht's aus.
Ja, also Thorstens Fast-Food-Ecke hat also auch den ersten echten Fan gewonnen. Ja, das war unsere Hörerpost. Und wenn auch ihr uns schreiben wollt, das haben wir eben vergessen.
Nein, das ist doch ein schöner Übergang, ja.
Dann könnt ihr das natürlich tun. Und zwar könnt ihr uns bei Instagram schreiben. Da heißen wir gebrabbelrot-weiß. Und da findet man, wenn man das mag, auch unsere individuell privaten Social-Media-Accounts. Dann sind wir bei Twitter, wir sind also bei
nicht
X.
Nicht unser beruflicher wie der hier, ne?
Ja. Wir sind bei Blue Sky. Ist immerhin die Gebrabbelrot-Weiß-GbR, ne? Also das ist ja...
Ja, noch nicht.
Ja, doch. In dem Moment, wo wir das sagen, dass sie gibt, ist sie existent. Mhm. Also das habe ich mal in der Berufsschule gelernt.
Dünnes Eis, gefährlich. Da kommt jetzt wieder Leserpost gleich rein. Ja, so einfach ist es.
Wir sind bei Blue Sky. Wir sind bei Facebook. Mhm. Wir sind bei YouTube.
Korrekt. Gerade YouTube, ne, da könnt ihr auch gerne unter die Folgen und so kommentieren. Ich glaube, wir haben bisher einen Kommentar bei YouTube unter einer Folge. Aber ich gebe zu.
Das ist ein Sexbot wahrscheinlich.
Nein.
Klick hier for my picture.
Nein, war eine echte Person, bin ich mir ziemlich sicher. Aber also da auch mal reingucken. Vielleicht, also noch haben wir es nicht getan. Vielleicht machen wir auf dem YouTube-Kanal auch mal ein bisschen mehr als nur unsere Folgen da posten. Wer weiß, in der Zukunft. Ja, und was sonst noch?
Und dann sind wir natürlich auch noch per Wundermedium E-Mail zu erreichen. Da haben wir auch noch Post bekommen. Lange Post von, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Lange Post von natürlich da.
Ach, Mist, ich habe hier auf meinem Gerät nicht.
Ich sage es dir sofort, von Holger. Holger hat uns eine sehr, sehr freundliche und ausführliche Mail geschrieben. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsstet uns mehr sagen als super Folge, hat mir gut gefallen, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns schreibt, am besten an kontakt@gebrabbelrotweiß.de und das Rot-Weiß schreibt ihr in diesem Ausnahmefall bitte mit 2 S, weil wir uns das scharfe S nicht, das konnten wir nicht bezahlen, das war zu teuer im Wörterbaukasten.
Unfassbare haben wir Summen, die da aufgerufen wurden, haben wir
nur
gesagt.
Nur die normalen Esse.
Nicht mit uns.
So ein Quatsch machen wir nicht mit.
Ja,
so,
aber nochmal danke für die lange E-Mail, Holger, die war wirklich sehr schön. Und generell danke an all die Leute, die uns Feedback geben, das freut uns wirklich sehr. Ich glaube auch, wir brauchen bald ein Jingle für das Leserpost-Segment oder noch einen schönen Namen. Wenn ihr zum Beispiel also eine gute Idee für dieses Segment des Hörer-Feedbacks habt, dann nur zu, vielleicht fällt uns auch noch einer ein, aber ich würde mich freuen, wenn das ein regelmäßiger Teil der Folgen wird, dass wir am Anfang immer ein bisschen Feedback von euch besprechen können. Also, Danke an alle. Weitermachen bitte.
Ja, ja, starten wir doch mit unserem Spiel. Es sind die erste halbe Stunde ist um und jetzt können wir also so langsam in Richtung des Sportlichen gehen.
Und fangen an mit der Anreise. Nein, da ist
genau, wir fangen an mit der Anreise. Ich fuhr mit dem Auto. Es ja, war
also, ich fand es insgesamt sehr auffällig. Man merkt dann den Unterschied bei der Anreise dann doch, ob es halt ein Ligaspiel gegen Elversberg ist oder ein Fortuna für alle Spiel gegen den FC St. Pauli. Insgesamt 31.000 Zuschauer, das ist ordentlich.
Ich hatte etwas mehr, als ich erwartet hatte.
Ja, ja, ich hatte auch befürchtet, irgendwie Minusrekord. Die Leute müssen vielleicht, sind vielleicht karnevalstechnisch schon unterwegs, wollen nicht ins Stadion. Zumal ja auch das Düsseldorfer Publikum in Teilen zumindest schon mal wankelmütig ist und sagt, ja, das lübt ja überhaupt nicht bei denen, da gehe ich nicht hin. Kostjana yelled. Sodass ich positiv überrascht war, was das betraf, aber man merkt es dann schon im Stadion und auch bei der Anfahrt, dass dann doch nicht so unfassbar viel los ist, was das betrifft. Aber der Prinz war auch da, ne? Der Prinz und der Venezia.
Der Prinz und die Venezia, die so ein bisschen aussieht wie Franziska Giffey, finde ich.
Ja, ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Ich hab's
so habe ich nur gesehen, weil meine Eltern auf einem Karnevalskonzert in der Tonhalle waren und da war auch der Prinz. Der Prinz hat ja sehr viele Termine offenbar an Karneval.
Ja, nicht nur offenbar, also da kannst also, du aber was für, ne?
Möchte man auf jeden Fall nicht machen, wenn man da nicht wirklich für lebt.
Ja.
Und der Prinz war also nicht nur in der Tonhalle, sondern auch am Tag drauf in der Arena und hat ganz lieb gegrüßt und Orden bekommen von der Fortuna und
Die Venezia hat die Elversberger Fans in die Altstadt eingeladen, nach der Niederlage der Voraussetzungen.
Ja, hat leider nicht ganz geklappt.
Sie hat es komplett verjinxt, ja? Danke, Venezia, ja, ja, ja. Das macht man nicht, ja. Sowas. Sie hat es komplett gejinxt. Das habe ich in dem Moment schon gedacht, oh nein. Ja. Ja, schönes Kostüm, bestes Kostüm, was ich gesehen habe bei diesem Spiel übrigens. Also natürlich waren einige Leute verkleidet, aber bestes Kostüm, Ted Lasso. Hat jemand gehabt bei uns im Blog, ne? Mit dem blauen Shirt und dieser weißen Cappy, also das ist ja nicht so wirkliche Cappy,
sondern nur
der Sonnenschirm. Wie heißen diese Dinger, den er vorne hatte? So ein aufgeklebter Schnubi und Trillerpfeife. Fand ich super. War ich ein bisschen neidisch. Ich bin persönlich ja so, sagen wir mal, jetzt in gesetztem Alter. Ich gehe ja jetzt bald auf die 70 zu. Da bin ich nicht mehr so aktiv im Karneval. Aber wenn ich jetzt mich verkleiden würde, dann wäre das. Das stimmt ganz oben auf meiner Liste. Das fände ich ein super Kostüm.
Ja, ich bin mit einem extrem angespannten Nervenkostüm gegangen. Spätestens ab der zweiten Halbzeit.
Ja, sehr schön. Und was machen wir als erstes, wenn wir, oder wenn ich zumindest am Stadion ankam? Was mache ich dann? Ich gehe zur Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche am Schwenkgrill. Ja, und das hat ja Holger geschrieben, dass es nicht immer so aufregend ist, dass ich immer dieselbe Wurst am selben Grill teste. Und da hat er natürlich nicht ganz unrecht. Ich erkenne das Problem auch. Aber es ging natürlich darum, ein bisschen nachzugucken, ob sich das, ich möchte sagen, Brötchenaufschneide-Fiasko, ja, das Drama, ob sich das nun langsam zu den Akten legen lässt. Denn wir erinnern uns, im Spiel oder beim Spiel gegen den FC St. Pauli waren die Brötchen wieder richtig aufgeschnitten, also im Prinzip im Jahr 2024. Und da ist natürlich dann oder stellt sich die Frage, war das eine einmalige Sache oder sind wir über den Berg? Und ich kann verkünden, dass das Brötchen selbst dieses Mal ebenfalls wieder richtig aufgeschnitten war.
Ja, das scheint also unsere Kritik, die wir über unseren Freund und Fanbeauftragten Dominik angegeben haben, scheint gefruchtet zu haben, Thorsten. Aber ich glaube, ich habe dich unhöflicherweise in deinem Satz unterbrochen und werde jetzt gerne, sobald ich diesen Gedanken zu Ende formuliert habe, dich weitersprechen lassen. Und das ist jetzt.
Aber leider war das Brötchen nicht tief genug aufgeschnitten, sodass die Wurst, wie schon beim FC, beim SC Paderborn war es so, wie schon beim SC Paderborn, die Wurst lag zu hoch. Und das hat natürlich zur Folge, dass man bei einem Bissen in das aufgeschnittene Brötchen oben viel Wurst und einen Teil Brötchen erhält, aber darunter wiederum reines Brötchen liegt, was das eben auch suboptimal macht. Und deshalb gab es dafür auch schon wieder einen Punktabzug von mir. Denn da bin ich mittlerweile knallhart. Da müssen wir jetzt auch die Zügel ein bisschen anziehen, um die Arena-Wurst auf einem konstant guten Niveau zu halten. Die Wurst selber vom Schwenkgrill, das war alles prima. Die hat auch gut geschmeckt. Aber eben ein nicht tief genug aufgeschnittenes Brötchen führt letztendlich zu einer Wertung von 3,5 von 5 Kartoffeln. Da war etwas mehr drin. Und dann?
Ja, ich warte noch auf den Moment, wo dich Kabel 1 anspricht, ob du nicht bei Achtung Kontrolle auch mal den offiziellen Wursttest machen möchtest. Ich gucke das gerne mit Hendrik. Das ist einer meiner wenigen Guilty Pleasures.
Ich sehe da überhaupt keine Pattern. Du solltest vielleicht einfach mal sagen, welches Trash-TV du nicht guckst.
Na, das ist ja kein Trash-TV.
Ach so, nicht.
Ja, ich gucke alles nicht, was man irgendwie auf Join Plus oder RTL Plus oder sonst irgendwas kostenpflichtig extra machen muss. Ich gucke nur Free-TV, Trash-TV.
Guckst du Let's Dance?
Nein.
Okay.
Dann hätte ich gesagt, hättest du mit meiner Mama. Das interessiert mich gar nicht. Es gibt Menschen, die sind davon berührt, emotional, wenn andere Menschen tanzen. Mhm. Ich überhaupt nicht. Wenn ich Musik höre, kann es ganz, ganz schnell passieren, dass ich Tränen in den Augen stehen habe, weil mich Musik wirklich stark berühren kann. Aber wenn ich dann irgendwie, es gab ja auf ProSieben mal so eine Tanzshow und sowas, und dann sehe ich, wie die Leute tanzen, dann denke ich mir, ja, das ist ja möglicherweise eine, sag mal, athletisch und rhythmisch anspruchsvolle Herausforderung, die da meistern. Aber es berührt mich überhaupt nicht. An sich, Leute im Publikum, denen fließen die Tränen, die schnoddern sich ein. Ich denke mir, warum? Also Tanzen berührt mich gar nicht.
Ja, das habe ich ja eben auch schon bei der Halbzeitshow über mich gesagt. Ja. Ich kann mit so Sing-Tanz-Geschichten auch nichts anfangen. Aber du bist natürlich eigentlich ja großer Musical-Fan. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das ja schon ein essentieller Teil von Musicals, dass da auch rumgedanzt wird, oder?
Ja, wobei
Andi, ich du bist ein Mann der Widersprüche.
Ich bin vielschichtig, wie eine Zwiebel.
du bringst mich häufiger zum Weinen.
Eher der Sound tatsächlich auch. Also das ist
The Sound of Music. Ja, okay.
Ja, genau.
Aber da berührt dich das Tanzen dann?
Nee, die Musik. Also okay, Tanzen
also
ist mir wirklich
auch, ist auch egal. Ja, schön. Diese Wurst der Woche mit dem Exkurs zum Tanzen und zum Let's Dance und The Masked Singer. Das sind die beiden Formate, die meine liebe Mama, hallo, Grüße, die zum Beispiel sehr gerne guckt. Das weiß ich aus Erzählungen von ihr. Eine Sache, die ich mir aber noch, bevor wir den Wursttest abschließen, angeguckt habe, denn das war etwas, was wir mit Dominik vor dem Paderborn-Spiel ein bisschen besprochen haben. Neben dem Wurst-Schwenkgrill und dem U60-Stand, der ja auch dort im Südwesten der Arena
Außenumlauf,
ist, im Außenumlauf ist, befindet sich mit Veganomio der vegane Essensstand. Ich glaube, der einzige, den wir aktuell im Stadion haben. Und wir rätselten mit Dominik zusammen vor dem Paderborn-Spiel, als wir uns unterhielten. Er wusste nämlich auch nicht, was es dort eigentlich gibt an veganen Speisen. Und das möchte ich an dieser Stelle auflösen. Meine Damen und Herren, es gibt...
Oh, ich bin sehr gespannt. Es gibt einen innerlichen Trommelwirbel. Ich bin wirklich...
Halte dich fest.
Ja, ich halte mich fest.
Es gibt Pommes.
Nee, ja. Na, dir wird ja nicht.
Inklusive...
Haben die meinen Gag geklaut, oder was?
Inklusive Soße. Und da kann man wählen zwischen veganer Mayo, Mayo, was das Ganze was schon ad absurdum führt. Genau, komplett konterkariert. Wieso gibt es denn nicht vegane Mayo? Aber es gibt vegane Mayo, genau. Und Ketchup, okay. Ja, und dann gibt es gibt aber noch mehr. Es gibt Burger. Ah, ja, okay. Es gibt einen veganen Burger. Mhm. Und das ist hier nicht näher erläutert, einen veganen Cheeseburger. Auch da müssen wir den Finger in die Wunde legen. Ist jetzt nur das Burger-Patty vegan oder also hoffentlich auch der Käse? Denn wenn ihr schon bei der Mayo da nicht so konsequent seid. Wie steht es mit, also um den Käse? Naja, und final ein veganes Chili.
Ja, das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
Das könnte ich mir auch am ehesten vorstellen. Ich habe jetzt nichts davon probiert, obwohl diese verrückten Pommes, das muss ich irgendwann mal ausprobieren, wie vegane Pommes so schmecken. Was ganz Verrücktes.
Ja, wobei mit den Burgern, wenn man das mischt, meine liebe Frau isst manchmal ganz gerne von Burger King, diesen Veggie King.
Ja, nicht nur deine liebe Frau, sondern auch unser Freund des Podcasts, der gute Martin, ne? Das haben wir nicht erwähnt, als wir letzte Woche bei McDonald's waren. Ich meine, er hat einen veganen Burger gegessen.
Wenn ich das weiß ich, ganz täusche. Gar nicht so drauf geachtet.
Ja, wir haben es nicht thematisiert, denn wir sind so weltoffene Leute, dass es für uns
kein
ganz normal ist, wenn jemand sowas isst. Das muss man ja dann auch nicht immer thematisieren, auch wenn ich hier natürlich den
Teilzeit vegan.
Genau. Also nicht ist jetzt nicht wie bei hier beim Smoky Barbecue, den ich dann trotzdem natürlich komplett abfeiere hier als fleischigstes aller Fleischgerichte. Also wirklich pro Burger 5 Kühe gestorben. Was?
Meine Frau isst also diesen Veggie Burger bei McDonald's gerne, aber gerne auch mit Bacon und Käse.
Also, ihr passt zueinander. Nicht nur du bist ein Mann der Widersprüche, sondern deine liebe Frau und unsere Intro- und Jinglesprecherin Peti ist ebenfalls eine Frau, ein Wesen der Widersprüche, wie wir an dieser
Stelle
erfahren. Ja, also so viel zu, also jetzt heute haben wir jetzt wirklich genug über die Fresserei gesprochen. Ich werde mir auch gleich nach dem Podcast noch, wenn ich den Zoch gucke, wenn ich lure, wie der Zoch so lübt, werde ich mir lecker Mettbrötchen machen. Habe ich mir extra besorgt. Hier lecker.
Oh,
mit
schön.
Zwiebeln.
Veganes
Mett,
hoffentlich.
Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht war es.
Der Teller ist vegan.
Es war ein veganes Schwein, glaube ich.
Ja. Ach ja, wir drucksen wieder so lange rum.
Ja, warum? Weil wir Angst
nicht
haben
darüber sprechen
vor dem
wollen.
Spiel. Nein,
woran
so, alle. Hallo, so, woran hat es hier liegen? Alle, die gerade schon aus dem Intro bis hierher rübergesprungen sind, ihr habt eine Menge verpasst. So viel können wir sagen, aber jetzt wird es auch endlich sportlich. Woran hat es hier liegen? Die erste Halbzeit.
Woran hat es hier liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, wir haben ein Jingle, ein neues. Verrückt. Also der Andi hat es jetzt gerade noch gar nicht gehört.
Also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, wie es sich anhört, weil ich kenne unsere Musik und ich kenne das Sprachsample sozusagen, was Peti eingesprochen hat. Ich kann es mir also mit meinem unglaublichen musikalischen Mastermind zusammenfügen und ich glaube, es klang sehr, sehr gut vor allem.
Du wirst, es ist etwas anders als die anderen Jingles. Aber du wirst sehen, jetzt nicht gigantisch anders, aber der Kenner oder die Kennerin, den wird vielleicht das auffallen. Aber das ist vielleicht schon zu viel thematisiertes Guten. Kommen wir zur eigentlichen Partie gegen die SV Elversberg aus der gleichnamigen, ich wollte sagen Stadt, aber sagen wir Ort.
Aus dem gleichnamigen Ortsteil.
Genau, den Ortsteil von, was war es nochmal? Wir waren ja dort in der Hinrunde.
Ja, Schuffenhausen oder sowas, ne? Ich weiß es nicht.
Genau.
Irgendwas Kleines im Saarland.
Und die Fortuna und ein weiterer Trommelwirbelmoment begann, und ich würde sagen, erstmalig diese Saison mit einer Dreierkette das Spiel.
Ja, 3-5-2.
Revolutionär. Ja, und nicht wie der Kicker es aufmalt. Der Kicker, also ich weiß nicht, was sie da sich gedacht haben, aber das ist natürlich vollkommener Quatsch. Der Kicker spricht hier von einem 3-1-5-1.
Nee.
Ja, und noch besser, also ich sag dir, die Fünferreihe im Mittelfeld, also die Eins vor der Dreierabwehr im Kicker ist Matthias Zimmermann und die Fünferreihe von rechts nach links im Kicker ist kompletter Quatsch. Jetzt pass auf, Niemitsch, okay, Tanaka, dann Mitte, Johannessen, dann daneben Gavori und ganz, ganz links außen Jolles. Was für ein Quatsch. Ja. Also so hat die Fortuna auf gar keinen Fall gespielt. Aber richtig ist.
Also vielleicht standen sie einmal im Spiel, als sie unsortiert waren so.
Genau, aber letztendlich war es ein 3-5-2 mit Matthias Zimmermann auf der 6. Das ist schon richtig, denn Yannick Engelhardt hatte eine nicht einen grippalen Effekt. Effekt. Ein grippalen Effekt, ja. Ja, ein grippaler Effekt ist ein Husten, ja, letztendlich, ne? Weil ich huste ja wegen des grippalen. Genau, ist auch ein grippaler Effekt. Aber er hatte einen grippalen Infekt unter der Woche. Er
hatte den Effekt, dass er nicht spielen konnte.
Er hatte den grippalen Effekt, dass er, er konnte schon spielen und er wurde ja auch zur zweiten Halbzeit oder während der zweiten Halbzeit eingewechselt, aber er war offenkundig und um das vorwegzunehmen, ich finde, das hat man auch seinem Spiel in der zweiten Halbzeit ein bisschen angemerkt. Er war nicht auf 100%, er war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, wie man so schön sagt, sodass er von der Bank startete und Zimmermann, das nehme ich vorweg, der es richtig gut gemacht hat auf der 6, also der eine starke Präsenz hatte und mir da wirklich sehr gut gefallen hat, die Position übernommen hat. Und dann gab es ein Fünfer-Mittelfeld, nur war da Jollis eben gar nicht Teil dieses Fünfer-Mittelfelds, beziehungsweise Zimmermann war Teil dieses Fünfer-Mittelfelds, Jollis aber nicht, denn der spielte eigentlich eine variable Spitze so um Vermeij herum. Der war so ein bisschen überall zu finden und auf gar keinen Fall auf die linke Seite festgelegt in dieser Partie. Die wurde von Gavory beackert als Schienenspieler und auf der rechten Seite von Nimic.
Gavory als Schienenspieler, da haben wir uns ja schon quasi mit Anpfiff drüber ausgetauscht, wie
sofort,
wir das so finden.
Sofort zu Gavory. Ich wollte nur sagen, also Vermeij hat vorne wieder drin gespielt für Daferna, der ja an Paderborn begonnen hatte. Also das waren die zwei Änderungen, Zimmermann für Engelhardt und Vermeij für Daferna. Ja, und Gavory als Schienenspieler, ne, wie du es gerade sagtest, gerade in der Anfangsphase viel Schatten doch eher, wirkte sehr nervös.
Ja, die ersten beiden gefährlichen Szenen kamen auch direkt über die Seite. Ne? Also das hat sich Elversberg schon ganz gut ausgeschaut. Also
gefährliche Szenen ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Die einzige wirklich gefährliche Chance zu Beginn der ersten Halbzeit, die kommt ja eher aus der Zentrale. Und das ist dieser Schuss, den Kastenmeier dann aber zur Ecke lenken kann. Alles andere ist, ja, sie sind halt mal im Strafraum, aber und kommen da vermehrt über seine Seite, da gebe ich dir recht. Aber es springt halt da keine Torchance bei raus. So weit würde ich da echt nicht gehen. Aber er wirkte halt nervös. Man muss aber sagen, im Nachhinein ist jetzt über seine Seite jetzt nichts angebrannt, ne? Und er gibt natürlich auch dann die Flanke, die letztendlich zum 1-0 durch Johannesson führt. Also, having said this, die Tatsache, dass Gavory spielt, wir haben es nicht so verstanden, ne? Da sind wir, glaube ich, ganz offen. Wir hätten lieber Dennis Jastremski gesehen, der ja auch wirklich gut gespielt hat nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit in Paderborn und ja sogar ein Tor gemacht hat. Ich glaube, das war aber Tune des Guten ein bisschen zu viel. Also im Sinne von mit Jastremski und Nimic im Prinzip. Also Nimic ja wirklich eher gelernter Stürmer und auch Jastremski definitiv mehr Mittelfeldspieler als Außenverteidiger. Ich glaube, das war ihm defensiv nicht, also vom Defensivdenken her nicht gut genug. Und ja, das Problem ist natürlich auch, also ich sage es mal so, wenn der Kader gerade auch, ne, wenn immer nicht verletzt wäre und so, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht diskutiert, dann hätte wahrscheinlich Ior da gespielt. Gavory spielt natürlich aus dieser Verlegenheit heraus gerade, dass wir da auch nicht so viel Alternative haben. Aber man muss natürlich dann sagen, defensiv, und wir müssen es ja auch nicht immer so krass chronologisch alles machen, weil ich da jetzt so ein bisschen vorweggreife, aber Jona Nimic hat natürlich macht natürlich einen durchaus entscheidenden Fehler dann auf seiner Seite, der zum 1-1 führt bei seinem Zweikampf. Sodass man dann sagen muss, dass letztendlich Gavorys linke Seite sogar besser funktioniert hat als die rechte von Nimic. Ja, der allerdings ein bisschen mehr Impact im Offensivspiel hatte. Also das ist ja klar, Gavory ist keiner, der auf die Grundlinie durchmarschiert. Aber seine Halbfeldflanken sind eben nicht die schlechtesten. Und das hat sich dann auch gezeigt. Vorher gibt es noch eine Chance, die wollte ich noch kurz abhandeln, bei der Zimmermann sehr stark den Ball im Mittelfeld erobert und relativ schnell über Jollis, glaube ich, dann auf Vermeij weiterleitet, der dann sich den Ball auch ein bisschen aus 16 Metern zurechtlegt, aber dann ja knapp drüber vorbei am Tor schießt. Eigentlich aus keiner so schlechten Schussposition. Das war dann Fortunas erste Chance. Ansonsten hatte man das Gefühl, dass wir ein bisschen brauchten, so 10 Minütchen, um uns an die neue Formation zu gewöhnen. Also so in den ersten paar Minuten war Elversberg, ja, wie sollte man sagen, frech. Ne? Haben uns eben
pfiffig und frech
aufgeweckt. gerade eben über die rechte Seite.
Haben uns stark gepresst.
Naja. Genau, da haben sie uns so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und wie du schon sagtest, da sah Gavory nicht immer gut aus. Da waren wir auch nicht immer glücklich. Es kam dann aber nicht wirklich was rum. Und ja, relativ früh dann auch in der ersten Halbzeit wendete sich das Blatt dann deutlich mehr zu unseren Gunsten. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich im Offensivspiel Jollis sehr auffällig. Also sehr beweglich, das hat mir wirklich gut gefallen, so als zweite Spitze neben Vermeer, mal nicht nur einfach immer mit demselben Trick nach innen und so, sondern ja, so als, also ein bisschen hängende Spitze dahinter.
Ja, das insgesamt diese größere Variabilität, die wir da in dem Spiel haben, ne? Also wenn wir halt diese klassische 4-3-3-Variante spielen mit dem einen zentralen Stürmer, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dann kann sich halt der Gegner ja auch relativ einfach darauf einstellen, dass du halt in der Mitte den einen Großen hast mit Vermeij oder so. Oder in Hamburg damals, oder ich glaube nicht nur in Hamburg, es gab eine zweite Variante, wo Jollis auch mal die einzelne Spitze gespielt hat. Das kann man machen, aber insgesamt hat mir diese 3-5-2-Variante auch ganz gut gefallen. Ne? Also ich könnte mir auch zum Beispiel Vermeij und Daferner zusammen vorstellen. Daferner ja auch.
Findest du, gerade die beiden sind natürlich eigentlich eher die ähnlichen Typen. Also dann eher vielleicht.
Nee, ich meine auch Mustafa. Entschuldigung, Mustafa. Ja. Ich meine auch Marlon Mustafa, wo ich mich hier in aller Form bei unseren ZuhörerInnen.
Der aber, muss ich auch sagen, mir also vorgestern jetzt nicht so gefallen hat. Also ich finde, von dem kam kaum was. Das lag aber auch daran, und jetzt springen wir natürlich wirklich ein bisschen wild, dass die Stürmer weitaus weniger vernünftige Bälle in der zweiten Halbzeit bekommen haben, als er dann auf dem Feld stand.
Ja. Aber lass uns doch erstmal zu den Stürmern was sagen.
Da gibt es dann nämlich eine schöne Halbfeldflanke, diesmal nicht von Gavory, sondern von Zimmermann von der rechten Seite. Und Jollis kommt aus, ja, so gut 11 Metern, würde ich sagen, stiehlt sich so zwischen die beiden Innenverteidiger, kommt zum Kopfball, zum Kopfballaufsetzer, den er neben das Tor setzt. Ich habe im Stadion gesagt, und das würde ich auch bei Betrachtung der Fernsehbilder sagen, den Ball kann er vielleicht auch Volley nehmen oder sogar runternehmen, weil die beide schlecht stehen und dann viel gefährlicher noch aufs Tor bringen. Das war jetzt keine hundertprozentige, die kommen gleich, aber das war eine richtig gute Torchance schon. Eine der 8 Torchancen, die der Kicker für uns gezählt hat, gegenüber 4 nur für Elversberg in dieser Partie.
Ja, das Flügelspiel klappt ja zu dem in dieser ersten Hälfte der ersten Hälfte eher ganz gut. Ne? Es gibt ja noch die Jollis, der auf Nimic flankt und Nimic setzt dann auch den Kopfball neben das Tor. Und auch das 1-0 in der 19. Minute, welches dann Johannesson für uns erzielt, ist ja nach einer Flanke. Da ist es diesmal Gavory, der ja eine Halbfeldflanke ansetzt. Und in der Mitte ist Vermeij, der mit der Schulter, das hatte ich im Stadion gar nicht so gesehen, ich hatte gerade, er macht es mit dem Kopf, aber er verlängert mit der Schulter in Richtung zweiten Pfosten. Und da ist Johannesson mit sehr, sehr viel Platz. Und dann kann er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.
Ja gut, bewegen. Der Gegenspieler ist schon da, aber der Gegenspieler geht so zaghaft nur dahin. Ne? Der weiß in dem Moment nicht, der Gegenspieler müsste eigentlich den Ball wegköpfen. Aber er will so mit dem Fuß hingehen und sieht dann aber, dass da Johannesson ist. Und wenn er mit dem Fuß hingehen würde, dann würde er den komplett abräumen und dann wüsste er 11 Meter. Er will also in dem Moment den Elfer verhindern, was natürlich auch fatal ist, weil Johannesson dann den Ball einfach reinschieben kann. Aber er war jetzt nicht ganz frei. Er macht das schon auch clever, ne? Und der Torwart hat da dann auch keine Chance, weil es einfach so aus 1 Meter oder so ist und der Torwart ja noch rüberlaufen muss. Schönes Tor, zweites Ligator von Johannesson nach seinem Treffer in Berlin. In der Rückrunde jetzt scheint er also das Tor gehen entdeckt zu haben und zu diesem Zeitpunkt bereits auch vollkommen verdiente Führung der Fortuna, denn Elversberg hatten wir, wie gesagt, nach dieser Anfangsphase hatte dann wirklich nicht mehr sehr viel entgegenzusetzen. Ne? Und das blieb dann auch erstmal so.
Ja, hohe Ballsicherheit im Mittelfeld, das hat uns ja beiden sehr, sehr gut gefallen, dass wir durch dieses Fünfer-Mittelfeld wirklich gute Anspielstationen hatten. Wir hatten immer mindestens einen freien Spieler, auf dem wir den Ball spielen konnten und haben das Ding dann ja einfach gut und sauber nach vorne kombiniert vielfach. Das hat mir ziemlich gut gefallen.
Und ich habe es komplett vergessen, das müssen wir natürlich erwähnen, wenn wir über die Dreierkette reden. Joshua Kwasi feierte sein Startelf-Debüt neben Hoffmann auf der rechten Seite und nicht in der Mitte, interessanterweise, sondern da spielte De Weijs. Das fand ich etwas ungewöhnlich. Mein Gedanke war im Stadion, ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, dass die Idee war, De Weijs mit diagonalen Bällen auf die rechte Seite, dass er vor allem Nimic für schnelle Läufe einsetzen konnte. Und wenn man De Weijs auf die linke Seite der Dreierkette gesetzt hätte, dass die Distanz für diese Diagonalbälle einfach zu lang wäre. Das war so mein Gedanke, warum De Weijs nicht auf links, weil Kwasi ist Rechtsfuß. Und dass man gesagt hätte, Kwasi auf rechts und Hoffmann in die Mitte. Aber es war eben anders. Ist ein Gedanke.
Diese interessanten Fragen werden dann wiederum nicht gestellt auf
Pressekonferenzen. Werden leider nicht gestellt. Hätte mich nämlich interessiert, wieso die Fußaufteilung war, wie sie war. Zu Kwasi wollte ich aber sagen, der gefiel mir von seiner Robustheit her sehr, sehr gut in den Zweikämpfen. Schöne Aggressivität, da erinnert er wirklich sehr an Jamil Siebert. Ne? Also, ja. Er hat auch so dieses, den Gegner.
Oder auch Jonathan Tah noch vor ein paar Jahren. Ne? Also auch.
Bitte keine Leverkusener hier erwähnen jetzt. Ja, also auf jeden Fall guter Junge. Er hat ein bisschen Aktien beim Gegentor, da werden wir in der zweiten Halbzeit dazu kommen. Deshalb können wir das nicht vorbehaltlos top nennen, aber. Ich glaube, das ist jetzt der Eindruck nach den ersten paar Spielen, da ist uns ein guter Griff gelungen, beziehungsweise den Verantwortlichen, die ja sonst immer alles falsch machen.
Ja, was macht Klaus Allofs eigentlich? Ja. Der bleibt aber über die Saison hinweg, war, glaube ich.
Ja, anderthalb Jahre ist ja, okay. Er ausgeliehen von Hoffenheim. Hätte auch sonst aus meiner Sicht wenig Sinn ergeben, vor allem ohne Kaufoption und alles. Also das. Das ist übrigens der Wermutstropfen. Ne? Wir haben keine Chance, ihn wahrscheinlich dann zu halten. Auch wenn er verspricht mit seinen 19 Jahren, wenn er hält, was er mit seinen 19 Jahren jetzt verspricht, dann wird es wahrscheinlich auch ein Spieler sein, der für uns so segmentsmäßig einfach eine Kategorie zu hoch ist. Bisschen schade, weil wir ihn ja mal im Nachwuchs hatten bei uns im NLZ. Ne? Er stammt jetzt zwar nicht aus Düsseldorf und sowas, aber
wer hat da gepennt? Da müssen Köpfe rollen. Das hätte man erkennen müssen.
Genau, schon im Alter von 16 hätte man wissen müssen, das wird auf jeden Fall ein Top-Bundesligaspieler. Naja, das wissen wir ja nicht mal heute.
Wenn nicht er, wer sonst?
Genau, und das ist sehr schwer zu prognostizieren. Man kann sich ja mal fragen, wie viele von unseren aktuellen deutschen U17-Weltmeistern später wirklich in der Bundesliga als Spieler auftauchen werden. Das, the answer might surprise you. Ja, genau, das machen wir. Wir behalten aber auch die erste Halbzeit noch ein bisschen im Auge, denn da gibt es dann in der 31. Minute ja im Prinzip die dickste Chance, die das 2-0 sein muss. Da ist es Nimic auf der rechten Seite, der flach in den Rückraum zu Tanaka passt, der aus wenigen Metern den Ball flach auf den Torwart schießt. Der Torwart kriegt, also Christoph, der Torwart von Elversberg, kriegt gerade noch die Beine zusammen, aber den Ball muss er besser setzen. Die lange Ecke ist komplett frei, leicht angelupft in die lange Ecke. Das ist kein Hexenwerk, das kann ich erwarten von Tanaka. Dann steht es da 2-0 und dann läuft die Partie womöglich, das ist eine Binsenweisheit jetzt, aber dann läuft die anders. Das werfe ich ihm wirklich vor, dass er den nicht gemacht hat. Ich weiß, er ist nicht so der krasse Torjägerkiller als Mittelfeldspieler, aber das Ding muss sitzen. Ist so.
Und dann gibt es die dicken Chancen im Minutentakt. Wenige Minuten später hat Kwasi die 2-0-Führung auf dem Kopf. Er kommt, glaube ich, nach einer Ecke sehr frei zum Kopfball. Und ja, dann landet der Ball am Pfosten. Und dann steht es wieder nicht 2-0. Auch das, kann man sagen, muss er eigentlich machen. War vielleicht die etwas schwierigere Variante als das, was Tanaka da 3-4 Minuten vorher hatte.
Ja, da messe ich mit unterschiedlichem Maß. Ich sage, wenn der Ball statt rein an den Pfosten geht, ist das Pech in so einer Situation. Wenn du aber die Möglichkeit hast, im Prinzip, du hast das ganze Tor zur Auswahl und musst nur noch den Fuß mehr oder weniger reinhalten. Also ich will damit sagen, der Ball von Tanaka war ein bisschen leichter zu machen als der Kopfball im Getüngel von Kwashi. Und der hat einfach Pech, aber Tanaka macht's halt, ja, nicht kläglich, aber macht's halt schlecht. Ja. Und Kwashi nicht, das will ich damit sagen. Das ist für mich der Unterschied. Beides sind aber im Prinzip 100%ige Torchancen und müssen, ja, die Tore sein. Und das ist natürlich das große Minus und das große Problem. Die erste Halbzeit war von der Dominanz, von der Kompaktheit. Endlich mal, das müssen wir ja auch noch dazu sagen, endlich mal eine gute erste Halbzeit seit langer Zeit.
Wir laufen nicht ein bis drei Gegentoren hinterher in der ersten Halbzeit. Das ist ja auch überraschend schon mal.
Genau, aber wir müssen natürlich höher führen und beinahe kommt es sogar noch in der Halbzeit zum Ausgleich. Da gibt es schon in der Nachspielzeit noch einen Schuss von Neubauer von der linken Seite aus dem Strafraum aufs rechte lange Eck, den Kastenmeier wirklich hervorragend hält und zur Ecke lenkt nochmal. Das ist die zweite Torchance. Also im Prinzip hatten sie eine am Anfang und eine am Ende, Elversberg, und alles dazwischen war Fortuna. Nur unsere Torchancen, die wir vergeben haben, waren nochmal deutlich besser, sodass man sagen kann, vielleicht muss es 3-1 zur Halbzeit stehen statt 1-0. Und ja, das sollte sich dann rächen. Dazu kommen wir dann gleich.
Ja, wir haben den ja mit unserem 3-5-2 komplett in Zahn gezogen. Ne? Die haben ja keine Schnitte gehabt. Beide Dinger waren eher etwas zufällig. Ne? Das war, ich meine, es war ein ganz leichter Stellungsfehler auf der rechten Seite, weswegen Neubauer überhaupt die Möglichkeit hat, den Ball anzunehmen und dann halt drauf zu knallen. Ansonsten, es war halt bei Elversberg sehr viel auf Zufall ausgelegt und wir haben.
Ja, beziehungsweise auf Umschaltspiel. Und das setzt ja immer voraus, dass da halt Fehler gemacht werden. Und
komplett dominiert und halt leider uns nicht belohnt, was uns hinterher den Sieg kostet. Ja.
Und letztendlich reden wir da ja noch in der zweiten Halbzeit ein bisschen genauer darüber, denn in der Halbzeit gibt es ja bei uns nicht nur einen Klogang, wir sind ja alt, sondern naja, eigentlich gehe ich selten in der Halbzeit auf Klo. Darüber müssen wir jetzt auch vielleicht gar nicht so im Detail ausführen. Ich habe nur eine blöde Überleitung gesucht. Für? Wofür?
Ach, lass uns doch mal über die Pyro-Ecke sprechen.
Ja, für die Rubrik lass uns doch mal über die Pyro-Ecke sprechen.
Ja.
Andis Pyro-Ecke.
Herzlich willkommen in meiner Rubrik Lass uns doch mal über die Pyro-Ecke sprechen, a.k.a. Andis Pyro-Ecke, die Lieblingsrubrik für die ganze Familie. Pyro gab es heute nicht, es gab auch keine Spruchbänder, die ich wahrgenommen hätte. Das Einzige, was mich massiv irritiert hat, was aber Gott sei Dank dann in der zweiten Halbzeit abgestellt wurde, war, auf der Anzeigetafel war Konfetti. Also karnevalistisch erstmal prinzipiell richtig, aber ich hatte die ganze Zeit die Erwartungshaltung, dass dieses Konfetti irgendwie sich als Animation von oben nach unten fallend über die Anzeigetafel bewegen müsste. Das tat es aber nicht.
Das bringt unsere Systeme zum Absturz.
Ja, wahrscheinlich war der 486er, den André Scheid da unten stehen hat, damit ausgelastet, Oppas Winamp laufen zu lassen, damit die Musik laufen kann. Und hat dann diese großartige Animation nicht mehr hinbekommen. Und das wurde dann auch in der Halbzeitpause bzw. zur zweiten Halbzeit korrigiert. Da war dann nämlich auch das stillstehende Konfetti nicht mehr auf der Anzeigetafel. Ja, das war eigentlich schon das Spannendste, was irgendwie passiert ist da. Aber wir haben uns gedacht, wir wollten zumindest einmal kurz anreißen.
Ja, sofort. Ich wollte aber tatsächlich ein bisschen lobend erwähnen, dass Elversberg, die ja nun wirklich nicht zu den großen Geschossen in der Liga gehören, mit rund 500 Leuten da war. Was für ein Verein wie Elversberg. Also da habe ich schon Leipzig mit weniger Leuten auflaufen
sehen. Und sie waren sogar manchmal zu hören, zumindest bei uns.
Ein bisschen, genau. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich auch reizvoll, es ist Karnevalswochenende, das Spiel ist samstags, man kann dann danach in die Altstadt gehen. Hotels wahrscheinlich nicht so günstig in Düsseldorf an diesem Wochenende, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt sicherlich schlechtere Zeitpunkte, um nach Düsseldorf als Gästefan zu reisen, aber den Respekt wollte ich den Elversbergern ganz kurz gegenüber äußern. Das war für einfach gemessen an der Größe des Vereins schon ziemlich ordentlich, was da mitgekommen ist.
Ja, das ist schon richtig. Genau. Ja, vielen Dank. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, wir haben ja in den vergangenen Spielen, wenn man den Fußball verfolgt, insbesondere auch in der zweiten Liga, dann gab es ja in der Vergangenheit öfter mal mehr oder weniger lange Spielunterbrechungen, dadurch, dass Tennisbälle, Zitronen, Kamelle, was auch immer aufs Spielfeld geworfen
wurde. Stimmt, Kamelle kam diesmal dazu, ne?
Ja, genau. Leverkusen. Ich glaube, in Mainz wurde Kamelle geworfen.
Nee, in Leverkusen.
Leverkusen.
Gegen okay. Bayern.
Waren Kamelle. Ah ja, okay. In Hamburg beim HSV wurden Fahrradschlösser an dem Pfosten dran gemacht, wo ich mich auch frage, wie haben die das denn geschafft, dass irgendwie unbemerkt diese Fahrradschlösser oder zumindest einigermaßen ungehindert.
Aber bemerkt haben es die Leute dann schon.
Ja, ich habe leider keine Bilder dazu sehen können, wie das da dran gemacht wurde. Auf jeden Fall hingen also ein paar Fahrradschlösser an den Pfosten und dann gab es ja auch mehr oder weniger geschmacklose Plakate.
Schon mehr. Also ich
finde, ja, ich bin da tatsächlich.
Ja, ich habe da auch was zu sagen, aber beschreib noch mal gerne für die Leute,
also
die
es mitbekommen haben. Es gab ja vor einigen Jahren schon einmal die Plakate, wo der Hoffenheim-Mäzen, jetzt habe ich schon seinen Namen
Didi
vergessen.
Didi Hopp.
Dietmar Hopp.
Didi, der Millionenerbe.
In einem Fadenkreuz abgebildet wurde, woraufhin ja der DFB und DFL sich genötigt fühlten, einen neuen Drei-Stufen-Plan einzuführen. Und dann gab es das Bild des Jahrhunderts, wie Karl-Heinz Rummenigge Händchen haltend mit Dietmar Hopp im Regen von Hoffenheim steht. Und
ich schrieb dir während des Spiels schon, ob jetzt Tim Walter mit Martin Kind Händchen haltend irgendwann im Laufe des Spiels am Mittelkreis zu erwarten ist. Ist aber nicht eingetreten. Ja.
Also,
aber das war vor Corona, das war übrigens, diese ganze Nummer ist ja ganz interessant mit diesem Hopp-Spiel damals. Es war Hoffenheim gegen Bayern München, ne? Mhm. Das war kurz bevor die Pandemie begann und dann die Fans dann aus dem Stadion verschwanden, weil da tatsächlich dieser Drei-Stufen-Plan verabschiedet wurde und diese ganze Diskussion, was dürfen Fans und was nicht, etc. und wer schützt unsere Millionäre im Stadion oder Milliardäre, ne, da muss man genau sein, das kam dann auf und da wurde ja auch über Regress und jetzt muss man auch die Leute identifizieren gesprochen und verklagen und sowas. Und das ist dann aber durch Corona, das ist so alles unter den Tisch gefallen dann. Ne? Und niemand hat letztendlich danach noch weiter über das Thema gesprochen. Es gab halt Dringenderes zu tun. Naja, und die Hannoveraner nutzten, weil ihr Verein natürlich auch sehr stark im Mittelpunkt der aktuellen Investorendiskussion steht, nutzten ja letztendlich diese Möglichkeit, um ihrem, naja, das Konstrukt, also ihrem wir wollen
Unmut jetzt, kundzutun.
Ja, also das Konstrukt, also die Kurzzusammenfassung ist für die Leute, die es nicht wissen, Martin Kind sitzt dem der ausgegliederten Profiabteilung des Vereins Hannover 96 als Geschäftsführer vor, meine ich, während der e.V., der eingetragene Verein, der aber 50+1 Weisungsbefugnis auf diese GmbH hat, letztendlich einen anderen Vorstand hat und eben aufgrund der Weisungsbefugnis ihn angewiesen hatte, gegen das Investorenmodell zu stimmen. Und das hat er, wie jetzt wohl mittlerweile, es ist eine geheime Abstimmung gewesen, aber wie jetzt mehr oder weniger per Ausschlussprinzip festgestellt werden kann, das hat er wohl nicht getan. Was wahrscheinlich formal juristisch nicht dafür sorgt, dass die eigentliche Abstimmung falsch ist, aber dass sich natürlich der Vereins, Hannover 96 nicht 50+1 konform verhalten hat. Die DFL hat es sich sehr einfach gemacht und gesagt, das ist eine interne Angelegenheit von Hannover. Und da haben sie es natürlich viel zu einfach mitgemacht, denn wenn ein Verein sich so klar nicht an die Statuten hält, dann ist es ja wohl aus meiner Sicht eine DFL-Angelegenheit. Und das ist natürlich eines dieser Beispiele, wie problematisch diese ganze Investorengeschichte gelaufen ist und wie, und das wird, glaube ich, von vielen Leuten gerade in den Medien nicht verstanden, und wie symbolhaft es dafür steht, wie weit sich letztendlich der professionelle Fußball von den eigentlichen Leuten in den Kurven etc. entfernt hat. Daniel Thun hat das übrigens auch sehr schön im Sportstudio wiedergegeben. Nämlich, er hat nämlich gezeigt, dass er reflektierter ist als sehr viele von den Leuten, die da medial unterwegs sind. Ne? Er hat nämlich auch gesagt, also nicht nur der Fußball gehört allen, und er hat nämlich auch erwähnt, ja, es geht den Leuten da ein bisschen mehr um nur Investoren etc. Also er hat es verstanden, und Leute wie Freddy Bobic, der gestern unsäglich auch bei Stuttgart gegen Mainz da geredet hat, ja, es gab ja ein Gesprächsangebot, wenn die das nicht annehmen, ne, dann weiß ich ja auch nicht, wenn man nicht mal mehr den Dialog sucht und so. Also Freddy Bobic war auch wieder mal sehr empört.
Ja, VfB Stuttgart insgesamt absurd. Der VfB stimmt für den Investoreneinstieg, und jetzt kommt der VfB-Präsident aus der Versenkung und sagt, ja, also da sollte man vielleicht der Transparenz wegen nochmal die Abstimmung neu machen. Ne? Also da muss
der
man
der VfB Stuttgart, der mit Porsche da natürlich auch einen unfassbar großen Einstieg im Prinzip auch von einem Investor hat, natürlich nicht entgegen dem 50-1 Modell, aber das ist alles ein bisschen hanebüchen, und da wird schlecht kommuniziert, und es sind halt die alten, weißen, handelnden Männern in ganz vielen Bereichen, und das ist sowohl jetzt bei den Vereinen, als auch, man hat es mit Hansi Küpper letztes Wochenende als Kommentator beim Spiel Hertha gegen den HSV gemerkt, denen halt das grundsätzliche Verständnis abgeht, und die halt im Prinzip alle 2 Minuten nur noch den Satz, ja, jetzt muss es aber auch mal gut sein mit den Protesten, von sich lassen. Was Klügeres fällt den meisten dazu nicht ein. Und jetzt schlagen wir vielleicht nochmal den Bogen, und wir haben tatsächlich einen sehr weiten Bogen geschlagen zu den Plakaten zu Martin Kind, der eben wie Dietmar Hopp damals im Fadenkreuz stand.
Ja, und noch 2 andere Gesichter, die ich aber tatsächlich nicht zuhören konnte, wo ich auch noch nicht gelesen habe, wer das sein soll. Aber denn
aufgrund dieser Tatsache hat der Schiedsrichter das Spiel dann unterbrochen und auch die Mannschaften in die Kabinen geschickt. Also da wurde, so wie ich mich erinnere, nicht wirklich was in den Innenraum geworfen, sondern es geht wirklich nur darum, dass dieses Plakat mit dem Fadenkreuz weg musste. Der Schiri klar gesagt hat, wir spielen nicht weiter ohne dieses Plakat.
Jetzt, so, und da bin ich tatsächlich etwas anderer Meinung, weil ich habe da mit in dem Podcast Dwitzwoch haben sie das sehr schön auch nochmal reflektiert, und Protest gerade in einem Fußballstadion muss vielleicht auch einigermaßen niedrigschwellig sein. Ne? Deswegen wird auch Scheiß DFL gerufen, statt wir möchten gerne, dass der Investoreneinstieg nochmal kritisch überdacht wird, weil wir folgende Sorgen haben. Ne? So, sondern es wird halt plakativ auf Plakaten in einfachen Claims gemacht. Und ich kann wirklich nicht erkennen, dass die Darstellung von Martin Kind oder von Dietmar Hopp oder von mir aus auch von mir in einem Fadenkreuz jetzt in einem Fußballstadion, wenn ich in einer solch exponierten Position wäre, wie eben diese beiden anderen genannten, dass das als echter Aufruf zu Mord, Gewalt, Brandschatzung und persönlichem Angriff gewertet wird. Sondern es geht darum zu zeigen, diese Menschen sind bei uns im Visier, das sind die, die wir ausgemacht haben als Teile der Schuldigen an dieser Situation, und die haben wir hier quasi identifiziert und die stellen wir hiermit an den Pranger. So. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr weit davon entfernt zu sagen, ja, das ist eine Gewaltandrohung, und wenn so ein Plakat nicht runterkommt, dann kann hier das Spiel nicht beendet werden. Da gibt es viel, viel, viel schlimmere Dinge.
Ja, Moment mal. So, also, Grundsätzlich bin ich bei dir. Diese Wirkung finde ich auch absolut albern. Ich finde aber, und das müssen wir ein bisschen stärker hier betonen, aus meiner Sicht, es ist geschmacklos. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine zwei Meinungen zu. Es ist geschmacklos, eine Person in ein Fadenkreuz und so unsympathisch man die findet, darzustellen. Ich finde es auch nicht sonderlich clever persönlich. Da gibt es mit Sicherheit bessere Formen des Protests. Und die Gefahr besteht bei dieser Form, über ein Plakat, dass du natürlich auch den Rückhalt so ein bisschen verlierst, weil eben es auch Leute gibt, die das einfach nicht gut finden, sowas zu tun. Und ich finde das legitim, das nicht gut zu finden. So, das ist die eine Seite. Darum, also aus meiner Sicht ist diese Art Plakat aus meiner Sicht der falsche Weg. Die andere Seite ist aber, da gebe ich dir vollkommen recht, daraus einen geplanten Mordanschlag zu machen, wie es dann auch medial so gerne gemacht wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass Dietmar Hopp aufgrund der Plakate damals dann ernsthaft, also wer, als ob Menschen das ernsthaft als Aufruf, als Gewaltaufruf gegen diese Personen wahrnehmen. Das ist natürlich kompletter Mumpitz. Aber ich sage auch, schwierige Situation für den Schiedsrichter. Ich möchte den da auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Was soll er denn da machen? Du kannst ja auch als Schiri nicht irgendwie sagen, ich bin da okay mit. Ne? Das Problem ist aber,
ja, natürlich, das habe ich auch, irgendwelche Vorgaben, die da gemacht werden, ne?
Das Problem ist aber, und das habe ich ja auch bei Twitter dann geäußert, auf meinem privaten Account, es wird halt hier, ähnlich wie bei Dietmar Hopp, ist es halt wieder der eine Millionär und Milliardär und ja, okay, in dem Fall ist es halt personalisiert, es ist halt die eine Person, die identifizierte, da wird halt ein riesen Buhai drum gemacht, aber in den letzten 30 Jahren hat es so viel rassistische, so viel homophobe, transphobe Zwischenfälle gegeben in Fußballstadien und da sind nicht die Mannschaften jedes Mal in die Kabine gelaufen. Und ja, man kann jetzt sagen, oh, das ist aber ein bisschen Whataboutism, ne, denn das ist ja nun irgendwie auch ne, irgendwie was anderes, ja, aber es ist auch irgendwie dasselbe. So, also ne, man hat so das Gefühl, hier wird jetzt trotz allem nicht so, also es wird ein bisschen mit zweierlei Maß vielleicht da gemessen in der Reaktion.
Ja, auf Schalke kommt irgendwie ein Spruchband, volle Solidarität und Freiheit für Sergej W., Klammer auf, der Typ, der den BVB-Bus in die Luft gesprengt hat. Nö, das ist fein, das ist ja kein Problem, da können wir weiterspielen, ne? Aber, es gibt so viele Beispiele, die ich persönlich schlimmer finde.
Wir können ja auch nur an der Oberfläche kratzen, aber wir wollten das Thema vielleicht mal so ein bisschen hier ansprechen. Es sind halt sehr viele Grautöne. Und um jetzt noch den Bogen zuletzt ein bisschen zu schlagen, wir haben beim Magdeburg-Spiel vor Weihnachten einmal ganz kurz darüber gesprochen, aber warum gibt es eigentlich bei Fortuna keine Proteste?
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es dafür verschiedene Ansätze zur Erklärung. Der eine ist, die Fortuna-Ultras sind wohl nicht in irgendeiner Art von Fanbündnis organisiert, sodass sie sich also erstmal nicht daran gebunden fühlen, das tun zu müssen. Ja, aber das ist alles Hearsay, ne? Also bitte, ja. Wenn ihr das besser wisst.
Fände ich persönlich, wenn es so
korrigiert
ist,
mich gerne.
Ein bisschen schwach, weil auch ohne Zugehörigkeit eines Fanbündnisses darf man ja eine Meinung zu Dingen haben. Ne?
Genau.
Und sollte man vielleicht.
Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, angeführt wird, ist die Tatsache, dass ja die Fortuna-Verantwortlichen nach der Befassung mit diesem Thema auf der Jahreshauptversammlung ja auch so wie von der Mitgliederversammlung gewünscht, sich gegen diesen Investoreneinstieg ausgesprochen haben und man deswegen halt sagt, ja, also bei uns ist ja, wir sind ja erstmal fein mit unseren Leuten.
Man kann sagen, wir haben sie zu ihrem Glück gezwungen.
Genau, auch das finde ich ein bisschen schwach. Also die Kolleginnen und Kollegen von den Harlekin-Ultras von Hertha haben, glaube ich, das sehr schön auf den Punkt gebracht und haben gesagt, dieser Protest muss wehtun, dieser Protest muss unangenehm sein, der muss so lange gehen, bis sich wirklich etwas dran geändert hat. Und ich persönlich fände es gut und richtig, auch wenn natürlich dadurch im Zweifelsfall ein Spielfluss nicht mehr zustande kommt oder unterbrochen wird oder man halt vielleicht eine Bahn später nehmen muss, wenn man dann vom Stadion wegfährt oder sowas. Aber ich persönlich fände es gut, wenn sich die Düsseldorfer Fanszene kreativ an diesen Protesten beteiligen würde.
Ja, vielleicht ohne geschmacklose Plakate. Ich meine, bietet sich jetzt bei uns im Verein auch ernsthaft nicht an. Aber ja, sowas muss nicht sein. Sowas finde ich persönlich auch nicht in Ordnung. Aber es gibt da halt, ja, denke ich, genügend andere Wege. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich das letzte Woche angesprochen hatte, mit den Tennisbällen bei Hertha, wo sich ja Hansi Küpper so echauffiert hatte und sie schade mir im Verein und all diesen Blödsinn.
Ja, aber das ist in diesem einen Spiel vielleicht auch wirklich scheißegal, weil da geht es halt um ein größeres
Ganzes. Es geht halt um mehr als 3 Punkte. Das ist einfach so. Ja, ganz genau. Und ein bisschen bitter, dass Paderborn das dann auch irgendwie sportlich dann ja so auch noch genutzt hat letzte Woche. Und dass Lukas Kwasniok das auch so indirekt noch abgefeiert hat auf der Pressekonferenz. Das fand ich mal wieder unsäglich von deren Seite.
Auch da hatte ich mit den Padercast-Menschen kurz drüber geschrieben, ob die glauben, dass das extra quasi situationsabhängig war. Und der sagte, nee, also es hätten sich wohl schon, also es wäre 12 Minuten nach der Halbzeit gewesen. Und es hätten sich schon 2, 3, 4 Minuten vorher die Menschen dort teilweise vermummt. Und es war also zeitlich geplant, nicht situativ, wir liegen gerade oder die Fortuna kommt gerade zurück.
Ich finde trotzdem, Lukas Kwasniok hätte sich als, also Lukas Kwasniok ist, so wie ich ihn von außen wahrnehme, kein Sportsmann. Zwei Beispiele dafür, naja, ich hätte sogar noch mehr aus der Vergangenheit, aus dem Fortuna-Spiel, aber ich finde halt, ja, das ist so gelaufen und ich finde, den ersten Satz, den er da auf der Pressekonferenz gesagt hatte, den finde ich auch noch in Ordnung, wo er sagt, ja, das kam uns nicht ganz ungelegen. Ja. Ich finde, dann sollte man aber einen Satz hinterher setzen nach dem Motto, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass das so reingefallen ist. Eigentlich möchte ich meine Spiele auf normale Weise gewinnen. So, und jetzt habe ich tatsächlich, ich habe das Spiel nicht geguckt, Kaiserslautern gegen Paderborn am Samstagabend, aber ich habe kurz die Interviews hinterher drauf gehabt, wo er sich dann wieder also so hinstellte nach dem Motto, ja, er wolle, es gäbe viel Party in der Liga und er fände es halt super, das überall kaputt zu machen. Und ja, es tut mir leid, ich werde diesen Menschen, ähnlich wie Tim Walter, in meinem Leben nicht mehr sympathisch finden. Ich finde, das ist halt irgendwie eine unangenehme Ausgabe. So etwas würde nie in dieser Art, also so mit so einem gehässigen Lachen so, ne?
Ja,
also,
Daniel Thun spricht ja auch gerne davon, dass er sagt, ja, wir fahren nach Hamburg, da wollen wir der Partycrasher sein.
Aber mit so einer gewissen Freundlichkeit und Suffisanz, nicht so mit einem, hehehe, jetzt haben wir den Lautern heute richtig wehgetan. So, das schwingt da so mit. Ich finde Kwasniok da sehr unangenehm. So, Typ. Tut mir leid, vielleicht auch für alle Paderborner, die hier mal reingehören oder sowas, aber ich kann euren Coach nicht leiden. So. Ja.
Apropos sehr unangenehm.
Sehr unangenehm.
Lass uns doch mal das zweite Jingle abfahren, was es wahrscheinlich gibt, was uns dann auf die sehr unangenehme zweite Halbzeit einstimmt.
Ja, machen wir das mal. Mats ab.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, das einzig Gute an der zweiten Halbzeit ist, es gibt inhaltlich gar nicht so viel über sie zu reden. Aber ganz wichtig ist natürlich für die Dinge, die dort passieren, dass, zum einen hat sich schon in der ersten Halbzeit bei Elversberg ein Innenverteidiger verletzt, und zwar Sickinger. Für ihn kam der letzte Woche von uns erwähnte Neuzugang Le Joncourt. Und zur Halbzeit muss dann auch noch Frederik Jeckel, die Leihgabe von RB Leipzig, raus. Für ihn kommt Pinkert. Das heißt, die Viererkette, die zu Spielbeginn von Elversberg genutzt wurde, ich glaube, Elversberg wollte unser System spiegeln. Also Elversberg hat
sich verzockt.
Ja, was heißt verzockt? Aber hat uns, glaube ich, erwartet im 4-4-2, weil das natürlich, nicht im 4-4-2, aber also im 4-3-3, wie wir es halt häufig spielen. Und wollte uns spiegeln und dann haben wir aber nicht so gespielt. Und das kam uns dann letztendlich zugute. Aber auch wahrscheinlich aufgrund dieser Wechsel und der großen Defensivprobleme, die sie dann hatten, haben sie zur Halbzeit eben aufs 5-3-2 umgewechselt. Also sie haben auch vorher schon Dreierkette gespielt. Ist jetzt nicht so, dass es eine Revolution bei denen ist. Aber dieses System wiederum hat uns dann gespiegelt, weil wir erstmal im 3-5-2 weitergespielt haben. Also ja, 3-5-2 oder 5-3-2, ihr wisst, das ist jetzt, wie weit die Schienenspieler positioniert sind. Aber rein von der Raumaufteilung ist es ziemlich ähnlich. Und das sorgte einfach dafür, dass das und eine deutlich erhöhte Aggressivität sorgte dafür, dass wir uns spielerisch gar nicht mehr entfalten konnten, sondern dass das Spiel sich größtenteils im Mittelfeld mit sehr vielen Zweikämpfen abspielte. Und da, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, zeigte auch der Schiedsrichter, hast du es parat, wer es war? Sonst sage ich es in einer Sekunde. Robert Richard Hempel.
Richard Hempel.
Der jüngste.
Robert Hempel, ja.
Der jüngste Zweitligaschiri.
Er hat mir beim letzten Mal besser gefallen, als er sich gegen Nürnberg verletzt hat. Ja. Da war er, hat er mich weniger aufgeregt.
Der einfach, und das haben wir im Stadion schon gesagt, und es hat mich sehr gefreut, dass der Kicker genau das bestätigt hat in seiner Bewertung, der sehr, sehr unausgegoren in der Zweikampfbewertung war. Ne? Anfangs hat er sehr viel laufen lassen. Auf einmal in der zweiten Halbzeit wurde er dann super streng, nur um dann zwischendurch wieder Sachen laufen zu lassen. Also ich kann mich erinnern, da gab es eine Szene, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Dimitsch ist es, der wird unfassbar abgeräumt von einem Elversberger Spieler. Wir konnten es aus unserer Perspektive sehr gut sehen, wie der wirklich in der Luft richtig weggecheckt wurde, musste auch behandelt werden und sowas, und da gab es dann nicht mal Gelb für. Das war einfach, also es war ein großes Missverhältnis. Bei den entscheidenden Situationen, auch dank VAR, kurz vor Schluss und nicht unwichtig für uns, lag er richtig, aber ansonsten, das hilft dann eben auch nicht, wenn du als Mannschaft nicht so richtig weißt, wie geht der Schiri mit manchen Situationen dann um. Das war etwas, blöd. Aber wir haben es ja schon gesagt, es passiert dann offensiv bei uns wenig. Zugegebenermaßen bei Elversberg auch nicht. Ja, bis, willst du es beschreiben?
Ja, bis in die 53. Minute, da fällt das 1-1. Rochelt kann sich durchsetzen gegen Nimic nach einem Doppelpass. Er ist schneller als Nimic, etwas, was man selten hört oder sieht oder liest.
Und Nimic stellt sich auch dann blöd an. Er geht zu früh in den Zweikampf. Und ich glaube, er kommt, weil das ist passiert vor unserer Nase, wenn ich das mich richtig erinnere, er kommt an den Ball kurz, aber der Ball, also nur so, er spitzelt ihn gegen Rochelt, der, sodass er einfach weiter dribbeln kann. Ne? Also er ist kurz dazwischen, aber er geht zu früh rein. Er hätte noch einen Schritt weiter machen müssen. Okay.
Ja, und dann zieht er den Strafraum, legt den Ball quer vor Kastenmeier und aus dem Hintergrund rauscht dann Boyamba heran und kann aus kurzer Distanz das Tor schießen.
Da müssen wir uns ein bisschen angucken.
Aus dem Nichts.
Ja, nee, da müssen wir uns ein bisschen angucken, was da in der Defensive passiert. Es ist natürlich nicht nur allein Nimitz Ding. Nachdem Rochelt an Nimitz vorbei ist und auf der Grundlinie ist, kommt der Weiß noch hin, will den Pass in die Mitte verhindern, wird dabei aber getunnelt. Das ist schon mal unglücklich. Mhm. Und in der Mitte macht Boyamba ja, so eine leichte Körpertäuschung, die dafür sorgt, dass Quashi ihn aus den Augen verliert, nicht mehr richtig bei ihm steht und Zimmermann, der den Braten von hinten riecht und sieht, leider nicht mehr rechtzeitig hinkommt, gibt dann auch Motze von Zimmermann für Quashi, kann man sehr gut im Fernsehen sehen. Da ist er leider, und das hatte ich ja in der ersten Halbzeit angesprochen, da ist er nicht ganz unbeteiligt, das stimmt schon. Insgesamt, wie gesagt, gute Partie, aber am Gegentor er, Nimic, auch De Weis, Zimmermann eher nicht. Der kommt zu spät und kann einfach nicht mehr retten, was nicht mehr zu retten ist von ihm. Wie so häufig eine Verkettung unglücklicher Umstände. Man muss aber sagen, insgesamt fand ich, standen wir in dieser Partie deutlich besser als viele Wochen zuvor. Aber ja, wir haben leider immer noch diesen einen Aussetzer drin gehabt. Und wie du am Ende sagtest, schon ein bisschen aus dem Nichts in dem Moment.
Ja, und dann passiert lange, lange, lange verhältnismäßig wenig. Ne?
Nee, aber genau. Neutralisation.
Ja, es gibt ein paar Bälle, wo man sagt, ja, da hätte mal einer, geht mal aufs Tor, aber jetzt keine großen Szenen. Es gibt ein, zwei Situationen, wo man mit der rot-weißen Fortuna-Brille vielleicht sagen würde, ach, könnte man da nicht vielleicht einen Elfmeter geben? Da gibt es eine Szene, wo Weiß zu Boden geht, aber...
Achso, ich dachte, du meinst die mit Jollis. Die habe ich Jollis auch im Fernsehen nochmal gesehen, das war nichts. Ja, der kommt nämlich in der zweiten Hälfte und das ist einer der Faktoren, den kriegen sie viel besser in den Griff. Ne? Von Jollis kommt leider in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so viel. Ich hatte ja sogar unseren griechischen Freund des Podcasts Markos dabei und da hat es mich natürlich besonders gefreut, dass Jollis in der ersten Halbzeit so groß aufspielte. Aber leider in der zweiten Halbzeit war er kaum noch zu sehen. Da hatten sie ihn doch sehr im Griff und das war natürlich einer der eine der Schlüsselaktionen, dass Jollis nicht mehr so frei agieren konnte da in dem Bereich. Und wir stellen dann aber auch um, nachdem es im Prinzip durch das 1-1 auch die ersten 20 Minuten dann nicht geklappt hat. Engelhardt kommt rein, das war jetzt keine Überraschung für Nimic. Zimmermann geht dadurch auf die rechte Seite, allerdings nicht mehr als Schienenspieler, sondern als rechter Verteidiger, denn Fortuna stellt jetzt auf das klassische 4-3-3 um, beziehungsweise, ja doch, es ist mehr ein 4-3-3. Mustafa kommt schon tendenziell mehr über rechts, auch wenn er erstmal in dem Moment für Vermey eingewechselt wird. Aber das wird sich dann in Kürze ändern, wenn dann auch noch da Ferner kommt für Hoffmann. Da wird dann spätestens, genau in dem Moment wird erst die Dreierkette aufgelöst, meine ich. Obwohl, nein, wie war das? Nee, Zimmermann geht vorher nach rechts. War es zu dem Zeitpunkt? Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Kommt dann da Ferner für Hoffi und Jastrzemski für Gavori.
Ja, das ist später. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt gehen wir zurück in unser altes System, um dann wieder sozusagen Elversberg hoffentlich in der anderen Formation unter Druck zu stellen. Aber das Spiel ist mittlerweile so gekippt und Elversberg ist dann auch defensiv inzwischen so gut in der Partie, dass das leider keine Wirkung mehr hat. Ne? Ich glaube, dass da hat sich dann, ich sprach ja eingangs über so ein bisschen überzogene Kritik an Daniel Thune. Da habe ich hier und da in Social Media auch gelesen, dass da Thune taktisch dann nicht mehr richtig reagiert hat. Doch, ich fand schon, dass wir taktisch reagiert haben. Es hat nur auf dem Platz halt nicht geklappt. Das passiert halt auch schon mal. Ne? Also ist jetzt aber nicht so, dass wir da einfach keine Idee mehr hatten. Ne?
Ja, du musst halt auch da wieder sehen, welche Spieler kannst du dann einwechseln und wie viel Unterschiedsspieler bringst du halt von der Bank, um dann eine, sagen wir mal, taktische Veränderung auch noch mit einer individuellen Klasse personell zu untermauern. Ne? Auch das ist ja wieder eine der Schwierigkeiten.
Das Problem war halt eben in dieser Situation, dass die Stürmer dann doch ziemlich in der Luft hingen. Ich hatte es schon gesagt, Mustafa hat mir dann nicht gefallen in der Partie, hat kaum Bälle bekommen, aber wenn er die bekommen hat, dann ist da auch nicht wirklich was bei rumgekommen. Und das galt leider auch nochmal jetzt für da Ferner, der mir dann auch in Paderborn schon nicht so gefallen hat, der ähnlich wie Mustafa als komplett unauffällig war. Also ich weiß, kann mich gar nicht an irgendeine Szene von ihm erinnern. Da muss ich auch sagen, jetzt nach 4 Spielen inklusive Pokal, die Kurve bei da Ferner zeigt so ein bisschen nach unten. Das gefällt mir nicht so. Also ich hoffe nicht, dass der sich jetzt wieder in so einem Bereich einpendelt, wo er so bei Nürnberg zuletzt war und da gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ich würde mich für ihn wirklich freuen, wenn er mal ein Ligator macht. Ne? Er hatte einen gewissen Impact bei St. Pauli, auch mit dem Ausgleich. Aber im Grunde, seitdem er den Elfer da verschossen hat, ist nicht mehr so viel mit ihm los. Ne? Also gerade in Paderborn natürlich auch die vergebene Chance. Vermey war heute auch nicht so herausragend. Heute war am Samstag auch nicht so herausragend. Aber er hat natürlich wieder den Kopf drin bei der Verlängerung bei der Tor. Beim Tor. Und er leitet auch das ganze Tor auf der rechten Seite mit einem Pass auf Jollis, der dann wiederum mit dem Außenriss auf Gavori geht. Er leitet das auch mit ein. Ne? Und so eine Aktion habe ich halt nicht von da Ferner bisher gesehen. Und bei allem Fleiß in Paderborn auch nicht, sind jetzt aber auch nur 2 Spiele. Es verbietet sich aktuell sowieso, irgendwelche Fazits zu ziehen. Wir müssen jetzt auch nicht darüber reden, dass jetzt der Aufstieg zu Ende abgefahren ist oder sowas. Es ist einfach überhaupt nicht der Zeitpunkt für ein Fazit im Moment. Also weh die Tabelle gerade da vielleicht ein bisschen tun mag. Aber ja, und Jastrzemski kommt dann doch letztendlich für Gavori, hat aber genauso wenig, es gibt einfach keinen Impact mehr. Die Wechsel bewirken nichts.
Er ist auch hinterher beim vermeintlichen 2-1 Gegentor unglücklich.
Genau. Darüber können wir, glaube ich, schon sprechen. Es kommt vielleicht
Ich wollte sagen, es passiert nicht so viel. Das
Genau, es kommt noch.
Es plätschert vor sich hin.
Sima Suso kommt noch für Janissen und macht es echt gut. Also es waren natürlich nur so 10 Minuten, aber er hat mir gut gefallen. Und wo wir gerade ja auch ein bisschen im zentralen Mittelfeld, auch durch Krankheit jetzt mit von Engelhardt und so ein bisschen Probleme haben, er rechtfertigt durchaus, dass er auch mal ein paar mehr Einsatzminuten kriegt, jetzt nicht gleich Stammelf oder so, aber der Junge gefällt mir, der hat was, der hat auch ein paar gute Übersichtsbälle da gehabt und auch ein paar Zweikämpfe ordentlich geführt, gefiel mir in der wenigen Zeit nicht schlecht, aber genau, dann beschreib doch mal auch Jastremskis Rolle beim vermeintlichen 1:2, das aber, Spoiler, annulliert wurde.
Ja, also Marlon Mustafa spielt einen Fehlpass und den will Jastremski ja bereinigen und spritzt sozusagen dazwischen, aber das führt dann dazu, dass der Ball noch gefährlicher wird und Pfeil quasi starten kann. Der spielt einen Steilpass auf Yannick Rochelt und der wiederum dann ja so wie ähnlich wie beim ersten Tor auch querlegt auf Fagir, der dann den Ball ins Tor befördert. Das ist, ich glaube, 90. Minute. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich wirklich
emotional sehr, war das wirklich
sehr enttäuscht dem Rücken zum Spielfeld auf diese Mauer gesetzt, die da bei uns war. Und da war eine gewisse Leere in mir. Und weil das halt auch genau wie das erste Tor oder das erste Gegentor halt aus dem Nichts, du musst eigentlich zur Halbzeit 3-4-0 führen und dann verkackst du es vermeintlich noch auf der Zielgeraden, aber wir haben Glück, der Treffer wird gecheckt und ihr macht unseren Sport kaputt, aber in dem Fall habt ihr uns ein bisschen den Arsch gerettet, liebe DFL, lieber DFB. Der VAR schaltet sich ein und nimmt den Treffer zurück.
Ganz knappes Abseits. Tatsächlich auch wirklich nicht so einfach zu sehen. Ohne VAR vermutlich auch ein Tor. Also wo man dann auch selbst bei Fernsehbildern sogar gesagt hätte, ohne die kalibrierte Linie, ja.
Vermeintlich gleiche Höhe.
Passt schon, gleiche Höhe kann man geben. So, ne? Und da haben wir Glück gehabt. De Weijs sieht noch die 5. Gelbe, weil er da in der Situation ein bisschen rummeckert. Oder doch, ist in der Videobeweissituation. Also ist da, ja. Fehlt damit in Karlsruhe. Gut, ist jetzt so. Quaschi hat sich aber bewährt. Also Quaschi Hoffmann in der Viererkette kann ich mir da auch durchaus vorstellen. Musste früher oder später ja eh mal kommen, die Gelbsperre. Von daher deshalb.
Genau, es gibt noch einen Versuch von Tanaka, der nochmal gefühlt in der letzten Sekunde draufhält. Der Torwart kann den nur leicht nach vorne abprallen lassen und dann geht Marlon Mustafa nochmal hinterher.
Es ist in der ganzen Situation, das ist natürlich ganz interessant, dass nach der Annullierung des Tores, das Stadion wirklich nochmal sich komplett dreht. Ja,
das ist nochmal gekippt von der
nochmal Stimmung. Nochmal richtig nochmal so letzte Energie. Es gibt dann auch sofort nochmal einen Eckball. Leider sind die Eckbälle in der zweiten Halbzeit allesamt ziemlich ungefährlich. Wir haben so 2-3 Stück, aber die bringen alle gar nichts. Und in dieser letzten Situation mit Tanaka, da ist nochmal richtig Feuer in der Bude. Also es ist jetzt keine hundertprozentige, aber es wäre in dem Moment, wenn er den Schuss präzise setzt, kein Vorwurf.
Für den Spielfilm wäre es ganz schön gewesen.
Es wäre sehr interessant gewesen, es hätte sein können zu diesem Moment, aber im Endeffekt bleibt das 1:1. Was machen wir mit dem Ergebnis? Leider durch die Ergebnisse am Wochenende, man könnte jetzt, wenn man wirklich gnadenloser Optimist ist, kann man natürlich sagen, ja, wir haben ja einen Punkt auf dem HSV und St. Pauli gut gemacht.
Ja, wir werden ein bisschen durchgereicht. Ne?
Aber wir sind auf Platz 7, Hannover hat uns überholt, ja. Paderborn auch Kiel hat mal wieder gewonnen gegen Schalke, aber ja gut, wer gewinnt ja nicht gegen die?
Was man dazu, darauf seine Hoffnung schon setzen, dass das Schalke irgendwie punktet. Ne? Also.
Fürth hat ja auch noch verloren, auf die haben wir einen Punkt gut gemacht. Ich sage aber trotzdem, das macht gerade keinen Spaß mit der Tabelle, aber da muss man doch einfach munter putzen, ein bisschen weitermachen. Wir haben gerade nicht die beste Phase diese Saison. Ich habe aber die Hoffnung, dass das Spiel zumindest ein erster Schritt, was die Stabilisierung der Defensive betrifft, war. Jetzt haben wir aber wirklich immer noch dieses Problem, wir müssen auch mal über 90 Minuten eine gute Leistung bringen. Es kann nicht immer sein, diesmal war es die erste Halbzeit, die gut war, und die zweite war es eher nicht. Es kann nicht sein, dass wir es immer nur so 30 bis 45 Minuten pro Partie richtig gut machen und der Rest leider gar nicht so gut bis richtig schlecht. Das ist ein Problem, was wir jetzt auch seit vielen Spielen haben und das müssen wir dringend abstellen. Es ist mal wieder eine Binsenweisheit, genauso wie, dass man die frühen Gegentore abstellen muss. Da muss, das mag, also die Ursachen sind natürlich, wenn die so einfach zu erkennen wären, dann würden unsere Verantwortlichen und unser kluger Trainer, dann würden sie das mal eben auch abstellen. Das hat nicht zwingend was mit einer taktischen Ordnung zu tun, wobei mir eben das 3-5-2 defensiv mit der einen Person mehr da hinten, das hat uns gefallen, das hattest du auch schon erwähnt. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder was schwieriger. Mal gucken, wie Tim Oberdorf aussieht. Also wenn man wirklich mit 3-5-2 in Karlsruhe antreten möchte, dann müsste das ja über Tim Oberdorf laufen vielleicht. Wobei ja theoretisch Zimmermann oder auch Gavory in der Dreierkette auch aus meiner Sicht spielen könnten. Zumal jetzt außer Matanovic in der Mitte, und wir springen ja jetzt dann auch gleich in die Vorschau zu Karlsruhe, außer Matanovic in der Mitte nicht so die ganz krassen Kopfballspieler bei Karlsruhe am Start sind. Aber da brauchen wir einen wie Kwasi dann auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein guter Match, allein von der Körpergröße, die 2-Meter-Typen beide gegeneinander. Mhm. Aber insgesamt müssen wir halt uns da, wir müssen konstanter werden. Es gibt dann Gründe schon dafür, warum das aktuell alles da so ist. Ne? Wir haben da eine Abwehr im Moment mit einem jungen 19-Jährigen, mit André Hoffmann, der 4 Monate verletzt war und sich steigert. Und ich fand ihn zum Beispiel nicht so schlecht jetzt gegen Elversberg. Ist auch wegen muskulärer Probleme raus, also nicht aus sportlichen Gründen oder sowas oder Leistungsgründen. De Weis merkt man leider an, dass er schon vor der Winterpause sich ja verletzt hatte, war ja auch im letzten Spiel gegen Magdeburg nicht mehr dabei und dann erst irgendwann am Ende des Trainingslagers, also seine ersten Minuten in den Testspielen gesammelt hat. Ne? Und Gavory war das ganze Trainingslager praktisch krank. Ich finde, das sollte man schon erwähnen, ne? Dass alle Spieler, die wir da hinten gerade haben, und Siebert hat sich verletzt im Trainingslager und zwar schwer, dass alle Spieler nicht einfach, also es gibt Gründe dafür, dass die Vollform da nicht vorliegt und das ist nicht immer zwingend die Schuld des Trainers, dass,
nee, und natürlich dass das fehlt. Ist das, ne, wie so oft diese Frage mit der Kaderbreite. Die haben wir ja jetzt auch zur Genüge diskutiert. Aber wer rechnet damit, dass du so, oder ne, du kannst halt nicht jeden Kaderplatz dreifach besetzen in gleicher Qualität. Dafür haben wir nicht die Kohlen. Das ist halt einfach ein Problem und du musst dann halt an irgendeiner Stelle musst du die Lücke halt nehmen und ja.
Wir haben 5 Innenverteidiger im Kader, also da kann mir keiner mehr mit Breite kommen. Eher eben mit der unglücklichen Situation, dass alle Spieler aus unterschiedlichsten Gründen, die ich ja eben ausgeführt habe, vielleicht nicht gerade in ihrer absoluten Topform sind oder zur Verfügung stehen. Wo man drüber diskutieren kann, sind die Außenverteidiger. Ne? Denn wenn da jemand wie Emma jetzt ausfällt oder vorher war es Zimmermann für 2 Monate, da haben wir kaum Alternativen. Und auch gerade Alternativen an Schienenspielern für so ein 3-5-2, da hat dann Dimitsch gezeigt, dass er defensiv problematisch ist. Und Gavory zeigt halt in diesen Spielen, dass er einfach vom Tempo her, als
Schienenspieler vielleicht ein bisschen langsam ist.
Er ist halt, sein Antritt ist halt wirklich, puh. Es wurde schon viel gewitzelt, Frimpong gegen Gavory im Halbfinale bei Leverkusen. Ich will es auch nicht sehen. Aber das ist halt auch, da hast du schon recht, das ist auf die Kaderbreite auch mit zurückzuführen, aber auch nicht so sehr. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben Verletzte wie Schinter Appelkamp, der natürlich auch unser Standardschütze ist, ne, der vielleicht auch beim einen oder anderen Eckball, den wir gegen Elversberg haben, den noch mal ein Stückchen besser reinbringen. Einer von Jollis war gut mit dem Pfostenkopfball von Kwasi, aber Appelkamp fehlt uns jetzt schon und auch Marcel Sobotka, ich möchte ihn gerne nochmal erwähnen, es wurde nachgefragt vor dem Spiel auf der Pressekonferenz, da hat Thune noch gar nicht so richtig durchblicken lassen, also den dürfen wir jetzt auch nicht in den nächsten 2 Wochen zurück erwarten.
Ja, der ist auch nicht bei der Fortuna sozusagen in Behandlung, sondern ist auch tatsächlich rausgezogen worden, um auch dieses mentale, ständige Nachfragen, wie geht's denn, wie sieht's denn aus und sowas, so ein bisschen von ihm zu nehmen und der soll, ja, langsam, aber nachhaltig wieder fit werden.
Und diese Spieler, die können wir halt nicht dauerhaft kompensieren. Das ist halt einfach schwer. Wenn man nach Gründen dafür sorgt, warum der Rückrundenstart nicht klappt, dann ist das einer der Gründe. Dass wenn in der zweiten Halbzeit gegen Elversberg aus meiner Sicht war vor allem das Problem, dass auch das zentrale Mittelfeld mit Tanaka und Johannesson sich eben nicht mehr und auch Jollis dann, wenn man ihn dazu zählen möchte, als hängende Spitze, dass die nicht mehr die Kreativität hatten, um die Abwehr auseinanderzuspielen. Und da hätte uns gut getan, dass wir dann vielleicht einen Appelkamp hätten bringen können. Da hätte Sobotka auch nochmal eine andere Wucht oder Aggressivität reinbringen können. Und das fehlt uns halt echt total. Und das sind Gründe, nicht weil der Trainer keine Ahnung hat und die Mannschaft will sowieso immer. Ich denke, das kann man unserer Mannschaft überhaupt nicht vorwerfen. Wir müssen gucken, dass wir halt die Leute in Form bekommen und das auch da fitnessmäßig jetzt nicht mehr viel passiert. Da hilft vielleicht auch De Weijs, dass er jetzt nochmal eine Woche Pause hat durch die gelbe Karte, dass er da nochmal ein bisschen was tun kann fitnessmäßig. Und ja, dann kommen wir zum Karlsruher SC, wenn du nicht noch was zum Spiel zu sagen hast. Wir sind eh schon mega lang.
Nö, ich hätte jetzt auch übergeleitet mit dem Take, dass der Karlsruher SC der mittelmäßigste Verein ist, den man sich aktuell vorstellen kann. Denn er hat 7 Siege, 7 Unentschieden und 7 Niederlagen mit einer Tordifferenz von 0, nämlich 38 geschossen und 38 kassiert. Hat 28 Punkte, also 4 weniger als die Fortuna. Und ist auf dem 11. Tabellenplatz und Überraschung, Überraschung, wir werden in 5 Tagen dann wohl die Reise antreten.
Ja,
und
wir sagen aber noch ein bisschen besuchen. Was.
Genau, natürlich, wir sagen natürlich, noch ein bisschen natürlich, was natürlich. Thorsten,
selbst. Ja, ja, das klang schon so, als wolltest du hier ausleiten. Nein. Wir machen hier noch eine Stunde.
Massiv Statistiken hier aus meinem privaten Archiv herausgesucht.
Ja, sehr schön. Ja, der KSC, so viel kann ich sagen, ist ein Gegner, der uns prinzipiell ziemlich gut liegt. Also gefühlt holen wir da eigentlich immer was. Auch letzte Saison haben wir beide Spiele gegen den KSC gewonnen, auch im Hinspiel doch relativ souverän die Partie gedreht. So richtig viel hat sich nicht geändert. Also nachdem der KSC auch noch beim Hinspiel so ein bisschen als Geheimfavorit für den Aufstieg galt, weil sie ja offensiv doch immer recht stark waren mit einigen ihrer Leute, wie zum Beispiel Schleusener und so und natürlich durch die Verpflichtung von Stindl, habe ich da schon damals darauf hingewiesen, dass die Abwehr aber dem Ganzen nicht standhält und der KSC defensiv zu anfällig ist. Das hat sich dann auch im Laufe der Hinrunde durchaus bestätigt und so, dass man tendenziell eher in den Abstiegskampf lange reingerutscht ist. Die Rückrunde hat man aber ganz gut begonnen, sodass man sich da so ein bisschen freischwimmen konnte. Jetzt gab es allerdings den großen Rückschlag am Wochenende in Braunschweig, wo man 2-0 verloren hat. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie verdient es war. Personell hat sich nicht so viel getan beim KSC im Vergleich zum Hinspiel. In der Winterpause wurde Nicolas Rapp von Werder Bremen ablösefrei verpflichtet. Der spielte in der Hinrunde bei Bremen keine große Rolle. Letzte Saison war er noch an Kaiserslautern ausgeliehen, hat aber auch zuletzt seinen Stammplatz verloren. Also war zum Beispiel jetzt in Braunschweig, saß er 90 Minuten auf der Bank. Also die Mannschaft kennen wir so, inklusive Robin Bormuth in der Innenverteidigung. Man kennt sich dann doch, da gibt es nicht so die großen Überraschungen. Matanovic im Sturm hatte ich vorhin schon erwähnt, als den großen 2-Meter-Mann, ist auch mit der beste Torschütze, zusammen mit Budu Civivace. Insgesamt die Offensive durchaus variabel. Zuletzt haben sie mit einer Raute gespielt in Braunschweig. Lars Stindl, wie gesagt, zur Zeit verletzt. Ist auch nicht klar, ob er gegen uns auflaufen kann. Ist jetzt, sagen wir mal, gerade von den Abschlüssen her, also von den erzielten Toren, nicht so der wichtigste Mann, aber bester Vorlagengeber zusammen mit den beiden Außenverteidigern. Philipp Heise, der ja in Düsseldorf geboren ist, und Sebastian Jung. Da sieht man also schon, Igor Matanovic, der zentrale 2-Meter-Mittelstürmer, ist da durchaus ein wichtiger Punkt. So gesehen auch ein bisschen blöd, dass De Weijs mit seiner Kopfballstärke fehlt. Aber Quaschi und Hoffmann traue ich das auch zu, das da defensiv dann gut im Griff zu haben. Ja, wie ich hatte es schon gesagt, also Karlsruhe ist aus meiner Sicht vor allem defensiv anfällig. Unser Neuzugang zur Sommerpause, Tim Rossmann, den werden wir leider nicht sehen. Der ist nach wie vor verletzt wegen seiner Hüft-OP. Das heißt also, den können wir noch nicht begutachten. Und ja, wie du sagtest, nächste Woche Samstag versuchen wir dann unser Glück. Wäre natürlich, auch wenn die Rückrunde noch lang ist, aber jetzt nach 4 Spielen ohne Sieg, stehen wir da ein bisschen unter Druck und wir sollten mal einen Sieg holen, was in Karlsruhe nicht unmöglich ist. ich glaube auch, dass wir das hinbekommen können, wenn wir jetzt weiter daran arbeiten, diese Kompaktheit beizubehalten, bin ich vorsichtig optimistisch. Wir sehen, wie die Liga gerade läuft. Alles ist eng beieinander. Alles wechselt noch gut durch. Also ich habe die Tage den Rasenfunk gehört, wo mehr oder weniger von den Leuten schon gesagt wurden, dass die Vereine auf Platz 3 das unter sich ausmachen. Das sehe ich überhaupt nicht so.
Nee, sehe ich auch nicht so.
Ich glaube, da wird noch richtig viel passieren. Es ist jetzt ja auch heute passiert, dass der HSV Tim Walter rausgeworfen hat. Auch da muss man jetzt beobachten, ob der HSV jetzt sein wirklich großes Potenzial, was er im Kader hat, jetzt
Steffen deutlich... Steffen Baumgart ist ja im Gespräch, ne?
Ja, der allerdings auch gerade erst in Köln war und ich weiß nicht, ob er sich emotional gleich auf so eine Nummer einlässt, ja. Muss man schauen. Nein, ich will damit nur sagen, die Mannschaft war sehr stark auf Tim Walters Fußball und ich hasse diesen Ausdruck Walter Ball, als sei der ein absolutes taktisches Genie. Dieser Trainer, der im Profifußball einfach noch nichts Nennenswertes irgendwo erreicht hat. Aufstiegetitel wüsste ich nicht, als Profitrainer wohlgemerkt, ich glaube im Nachwuchsbereich schon. Auf jeden Fall, die Mannschaft war natürlich sehr die letzten 2,5 Jahre auf seinen Spielstil geeicht. Ich weiß nicht, ob man das mal so eben abstellt. Das wird sehr spannend zu beurteilen sein. Denn man sollte sich nichts vormachen. Wenn der HSV in der Lage ist, sein Potenzial voll zu nutzen, dann ist er natürlich ein ganz heißer Kandidat vor oben. Ne? Das muss man einfach sagen. Allein auch schon aufgrund der finanziellen Wucht, und die in diesem Kader drin steckt. Und das muss man also jetzt abwarten, was da so passiert. Paderborn hat jetzt gerade einen Lauf. Kiel hat jetzt gerade gewonnen. Trotzdem holprig hat in die Rückrunde gestartet. Fürth hat jetzt 2 Niederlagen in Folge, nachdem sie lange ungeschlagen waren. Man sieht niemand, und St. Pauli hat die erste Niederlage dieses Wochenende auch noch geholt. Man sieht, niemand da oben ist konstant und marschiert vorne weg. Im Moment sind es zwar 5 Punkte für uns oder 6 auf Platz 3 respektive 2. Aber das kann halt wirklich an einem Wochenende, kann das auch auf 2 oder 3 Punkte wieder zusammenschmelzen. Und naja, das kann sich dann mit unserem Torverhältnis, das immer noch, mit Blick auf das von St. Pauli, das Beste von allen Kandidaten da oben ist, kann das am Ende auch durchaus entscheidend sein. Das heißt, um euch also so ein bisschen positiv zu entlassen, aber du willst noch ein bisschen Statistik sagen.
Darum. Ja, eine Kleinigkeit. Also, die Fortuna hat 51 Mal gegen den KSC gespielt. Davon 18 Mal verloren, 13 Mal unentschieden und 20 Mal gewonnen. Das heißt, diese Tendenz spricht eindeutig für uns. Und auch unsere, beziehungsweise meine persönliche Tendenz, denn du hast ja mindestens ein Spiel Vorsprung. Denn
beim Allein Hinspiel diese Saison, ja.
Beim Hinspiel war ich nicht dabei, aber war ja trotzdem mein Moment der Hinrunde. Für alle die das nochmal hören wollen, warum das so ist, empfehle ich unsere Hinrundenbilanzfolge. Ich persönlich habe 15 Spiele gesehen in meiner, also zumindest festgehaltene Spiele, davon 11 Heim- und 4 Auswärtsspiele, 7 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Die höchste Niederlage war ein 13-0 1997, damals noch im altehrwürdigen Rheinstadion. Aber
Und es vielleicht beim Thema Halbfinale noch zu erwähnen, natürlich der KSC auch unser letzter Halbfinalgegner vor 28 Jahren, 1996.
Ja, Kiriakov hat damals... glaube ich.
Und Ike Hässler, glaube ich.
Ja, genau. Ja, also, wir schauen aber mit großer Vorfreude auf unsere Reise nach Karlsruhe, denke ich.
Ja, wir wollen euch ein bisschen nach all diesem, dieser Samstag war ein bisschen hart. Ich habe da dann doch auch ein bisschen in Social Media verbracht. Es gab auch ein paar Twitter-Spaces. Grüße da an die Bubble. Da habe ich auch heimlich zugehört, wie die Leute so auf die Auslosung reagiert hatten. Um euch so ein bisschen positiv zu entlassen. Es bringt nichts, jede Woche immer die Tabelle anzugucken und sich dann zu ärgern. Wie gesagt, nächste Woche kann das alles schon wieder ganz anders aussehen. Es gibt Dinge, die hoffen lassen. Es gibt, weil sich die personelle Situation zum Beispiel nicht ändern wird, Dinge, die dann nicht so viel hoffen lassen. Aber in der zweiten Liga gefühlt wird jedes Wochenende gewürfelt, was passiert in den Spielen. Und das betrifft leider auch uns. Wenn wir es schaffen, wieder in diese positive Grundhaltung zu kommen, dass wir unsere Spiele auch wieder etwas souveräner gestalten, dann sprechen wir da oben ein Wörtchen mit. Ich glaube durchaus immer noch an diese Mannschaft und dieses Trainerteam. Ja, und für uns geht es auch nach Karlsruhe. Das hattest du eben schon kurz erwähnt. Wir werden live, nein, nicht live.
ein Live-Podcast aus dem Stadion.
Aber wir können sagen, wir haben uns entschieden, dass wir auch in Karlsruhe übernachten werden. Das heißt, vermutlich werden wir in der entsprechenden Nacht und hoffentlich nicht ganz so bierselig wie nach dem St. Pauli-Spiel.
Ja, wobei, aber also wenn das erfreut. Ergebnis zur Bierseligkeit einlädt,
naja, vielleicht.
Würde, ne, dann könnte man ja vielleicht doch ein kleines, ein helles trinken.
Genau, und man war ja, genau, ein Tannenzäpfle oder was man da unten so trinkt.
Das ist doch, ne, das in Baden. Freiburg eher.
Ja, es ist ein badisches Bier, wenn ich mich
okay.
Recht
erinnere. Keine Ahnung, was man in Karlsruhe trinkt. Wir werden es herausfinden.
Genau, und dann werden wir euch wahrscheinlich eben nachts live nach dem Spiel eine neue Folge aufnehmen. Ich mach mir jetzt lecker das Mettbrötchen, bevor ich gleich das Zoch lure hier in den Fernsehen.
Da kick mach ich das mal. Mein Lever, mein Jung.
Ich sag nochmal ein dreifach Düsseldorf Helau. Also dann machen ja die Kölner vor allem im Lever. Und dann sage ich tschüss und bis nächste Woche.
Ja, und ich sage natürlich wie immer, ich freue mich und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Thorsten?
Wie fandest du eigentlich das Spiel am Samstag? Nein,
blablabla. Schon falsch.
Schon falsch.
Schon schlecht. So, machen wir nochmal.